Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im neuen Jahr 2024 im
Happy Birthday
Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber, wirklich live gegenüber auf meinem Sofa, nackt.
In Fleisch und Blut.
In Fleisch und Blut.
Und was für Fleisch?
Sitzt der wieder gesundete Maximilian Vincent Raven Rabe. Herzlich willkommen zurück hier im Podcast.
Hallo Falk, hörst du meine freie Nase?
Ja, hör, ich meine es jetzt nicht mehr ganz so frei irgendwie.
Eklig.
Ich bin ein bisschen rumgekränkelt jetzt die letzten Tage. Ich hoffe, mal gucken. Wie geht's dir denn jetzt mittlerweile?
Deutlich besser. Ich hatte richtig kleine depressive Episoden, weil ich ja durchs Reha-Training sowieso schon ein bisschen eingeschränkt war. Und dann kam halt der gute Roni-Freund ins Haus getänzelt. Und dann war ich halt ganz alleine. So, dann kannst du ja nicht raus, also hat mir Mühe gegeben, nicht rauszugehen groß.
Ja.
Und ja, dann konnte ich halt gar keinen Sport mehr machen. Und das hat die ganz schön reingebissen. Also das war schon eine wichtige Kompensationsstrategie, bei mir Sport zu machen.
Ja, klar.
Und ja, jetzt umso mehr happy, dass ich jetzt wieder Sport machen konnte. Zweite Einheit jetzt rum. Aber Junge, Alter, ich trainiere halt, die trainen halt richtig schnell.
Aber gut, du warst jetzt, wie lange hast du nicht trainieren können?
9 Tage dann.
Ist auch schon knackig irgendwie. Also ich glaube, wenn ich 9 Tage nicht trainiere, dann merke ich das auch.
Und das Ding war halt davor ja auch nur leichter trainiert.
Wegen der Reha-Geschichte.
Ja, da hatte ich ja gerade wieder so das Gefühl, das ging auch echt gut. Also ich dann die ersten Sessions komplett ohne Schmerzen im Deadliften. Beim Squat ging es eigentlich relativ schnell. Der hat sogar jetzt wieder angefangen, dass ich mich confident fühle. Und das wäre also die größte Hürde.
Ja.
Wenn sowas aus dem Nichts kommt, dass man wieder so Vertrauen reingewinnt.
Ja.
Und ich habe aber bei diesen Reha-Nerf-Glide-Übungen gemerkt, dass die halt immer besser werden und ich da weniger Schmerz. Und dann konnte man sich ja auch schon daraus ableiten, dass man dann sicherer wird in den Main-Übungen auch wieder, wenn man da nichts spürt. Ja, und dann halt direkt wieder rausgeworfen. Und Alter.
Ja, das geht schon ganz schön auf die Motivation auch, ne?
Ja, und vor allem, kennst du das, wenn man so lange trainiert, dann hat man ja nie mehr so richtigen Muskelkater wie früher. Wo man mal so eine neue Übung und dann macht man das Muskelversagen und kann dann irgendwie 3 Tage nicht mehr laufen oder so. Und Heidewitzka, ey.
Da geht's dann wieder ab, ne? Wenn du 9 Tage nichts gemacht hast. So.
2,5er mit 130 irgendwie. Und ich konnte 3 Tage, also ich habe wirklich danach gedacht, das hat sich angefühlt, als würde meine Quads abreißen.
Ja, das, also danach oder währenddessen?
Auch schon danach. Und normalerweise habe ich danach nie was in den Beinen nach Squatten.
Okay.
Das merke ich immer erst den nächsten Tag, wenn überhaupt.
Ja.
Und ja, aber ey. Und dann 2. Training unter Muskelkater gemacht. Und das hat sich auch schon alles so gemerkt. Und dann aber den nächsten Tag war alles weg. Und dann war wieder, okay, jetzt kommt man wieder an. Ja, und jetzt habe ich auch Bock wieder.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, freut mich, dass du wieder da bist und wir hier dich auch wieder im Podcast haben.
Wie läuft's bei dir?
Ja, bei mir läuft's, also insgesamt würde ich sagen, geht's wieder ziemlich gut bergauf. Meine Bank sieht wieder aus wie eine Bank. Kann man sich übrigens auch immer alles auf Threads angucken. Auf Threads bist du nicht so unterwegs, ne?
Nee.
Das neue Twitter quasi.
Das Problem ist, glaube ich, da würde ich dann zu viel Zeit investieren, lange Texte zu schreiben und wieder zu löschen.
Ja, also eigentlich alles wie immer. Ich werde mit Threads auch nicht so richtig warm. Ich bin auch mit Twitter nicht so richtig warm geworden. Das Coole war halt, dass du da so FSK 18 Content hattest, den du da einfach gucken konntest.
Das heißt jetzt, ein Textformat oder was?
Nee, einfach Videos. Und das geht jetzt bei Threads irgendwie nicht so richtig.
Wie kann man sich da jetzt nochmal anmelden?
Hä?
Wie kann man sich da jetzt nochmal anmelden?
Ja, und irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie ist der Algorithmus ganz komisch. Ich krieg dann immer 30 Mal irgendwelche Threads mit den identischem Inhalt. Irgendwie war dann so eine Phase oder so eine Welle an Leuten, die immer geschrieben haben, ja, wenn du den Share-Button gedrückt hältst, kannst du direkt reposten und so, also, oder direkt zitieren oder so. Also ganz, ganz wilder Scheiß, das ging die ganze Zeit so ab und jetzt kommt die ganze Zeit sowas, das nervt eigentlich ein bisschen. Deshalb glaube ich, dass Threads wahrscheinlich nicht so meine Plattform wird. Aber weißt du, was meine Plattform wird?
Ich erahn's schon.
Hat's YouTube mit einem
dicken Y und einem T zu drin.
Ja, also irgendwie, wir sind jetzt so ein bisschen ins Kamerafilm-Business eingestiegen, so in den Trainings. Also stehen jetzt immer 2 Handys und noch eine Kamera irgendwie mit rum und nehmen die ganzen Lifts auf. Und ich versuche eigentlich so ein bisschen jetzt meine Prep für die TBB Open so zu vloggen vielleicht, würde ich sagen. Ja. Und das auch so ein bisschen in den YouTube-Videos zu recappen. Und aber natürlich auch hier. So, dann habe ich so ein bisschen Zeit, auch darüber zu reflektieren, wie es läuft, und kann das auch mit dir ein bisschen hin und her spielen und schauen, wie es läuft.
Das ist ja auch immer ein ganz anderes Format, ne? Wenn du so Video hast, kann man das ganz anders präsentieren.
Ja.
Nur Sachen gehen so mit langen Gesprächen besser.
Ja. Das stimmt, ja. Und ich finde halt, über Reels und TikTok ist es halt alles so super schnelllebig geworden. Mhm. So, du guckst dir halt, so anderthalb Minuten ist das Maximum, was du an Reels hoch, also Reel-Länge hochladen kannst. Und ich finde, da kommt immer nicht so richtig bei rum, was du eigentlich machst. Also gerade wenn du so eine Prep hast, und die ist ja immer auch viel mit Emotionen verbunden und mit eigenen Gedanken zu den ganzen Sachen. Und wenn du hast ja nie wirklich Zeit, das so auszuformulieren, und da finde ich YouTube auf jeden Fall ein bisschen angenehmer zu bespielen, einfach um den Platz zu haben, um sich da ein bisschen auszutoben, halt ähnlich wie Podcast, weil wir einfach können hier sitzen und können so lange erzählen, wie wir wollen. So, da setzt uns ja niemand irgendwie eine Grenze.
Du sprichst ja auch ein ganz anderes, andere Zielgruppe an, ne? Also du hast ja TikTok und Instagram Reels sind auch immer, wo ich mir denke, das sind halt so aus dem Kontext genommen eine kleine Quickfixes oder extrem platte Weisheiten, die man sowieso schon dreimal gehört hat oder die halt Erklärung eigentlich brauchen, damit man sie gut integrieren kann ins Training. Da eignet sich halt YouTube schon besser für die Leute, die wirklich willig sind, so sich mit damit auseinanderzusetzen und was Neues lernen wollen, finde ich.
Ja, ich fand es auch bei Steve Novi zum Beispiel, der macht ja auch einfach so eine Stunde lang Videos über Deadlift-Setups und so.
Ja, aber da musst du dir auch
wirklich... Aber auch One-Take.
Ja. Also, aber da macht sich, denke ich mal, vorher ein richtig langes...
So skriptmäßig.
Skript, ne? Genau. Und Alter, dann stellt er sich da einfach in so eine Toilettenhalle, wo alles komplett halt, hat das Kameramikro und dann ballert dich da zwei Stunden zu. Aber es ist doch...
Du kannst da richtig viel lernen.
Inhalten, ne? Ja. Zu gucken, halt extrem unspannend.
Also wenn es dich nicht interessiert, auf jeden Fall nicht, ey.
Nee. Aber ich nehme mir dann halt auch immer, also bei dem, wenn ich mir da ein Video angucke, dann nehme ich dann wirklich Zeit, mache mir ein Notizpad auf und schreibe dann mit, weil du merkst, der Typ hat sich halt wirklich schon über 20 Jahre über die Sachen sehr intensiv Gedanken gemacht.
Ja. Ich finde es auch richtig spannend, weil du ja jetzt einfach nochmal zu diesem Thema Deadlift-Setups, obwohl das heute gar nicht unser Thema wird, aber es ist ja auch egal. Ich habe letztens, weil ich einer Trainee von mir irgendwie ein bisschen zeigen wollte, was ich mit Slack Pull meine, weil die das einfach noch nicht so richtig kannte. Mhm. Gibt es ja auch ein wirklich 57 Minuten langes Video von dem, einfach zum Thema Deadlift Setup. So. Mhm. Und wie ziehe ich Slack, wie lerne ich Wedgen und sowas. Und da geht er auf die ganz vielen verschiedenen Arten von Setup, Aufbau an der Hantel ein und so. Und da gibt's, also das zeigt halt auch, dass du ganz viele verschiedene Typen Menschen auch verschieden beraten kannst, was das angeht. Also, dass du dann nicht so festgelegt bist mit, ja, du musst dein Deadlift-Setup immer genau so und so machen, obwohl wahrscheinlich verschiedene Coaches einfach auch immer einen ähnlichen Approach bei ihren Trainees fahren, glaube ich. Also, ich habe es bei mir gemerkt, dass ich halt schon sehr in dieses Top-Down gehe und sage, okay, also wir versuchen jetzt schon so wenig Zeit wie möglich unten an der Hantel zu verbringen und versuchen oben schon, also im stehenden Zustand, so viel wie möglich Body Position da einzunehmen und das einfach nur noch nach unten zu bringen und dann von der Hantel unten nach oben zu führen.
Ja.
Ne? Gibt aber auch Typen, die gehen einfach, also die hingen sich irgendwie zur Hantel runter und bauen dann da eigentlich erst ihr Thoracic Rounding, ihre Beckenposition und sowas ein. Ja, es ist ganz interessant zu sehen.
Ich finde, wenn man da nicht extrem confident ist, und zwar halt auch begründet extrem confident ist, in einer bestimmten Entscheidung, bin ich auch immer mehr, da habe ich ja auch mal zu einer Sprachnachricht oder so aufgenommen, dass ich jetzt mittlerweile immer mehr davon weggehe, die Leute krass irgendwo hindrücken zu wollen, sondern sie machen lasse und versuche eher so Extreme einzuschränken. Ja. Also klar, vor allen Dingen bei Anfängern gibt es halt schon so Sachen, wo man sagt, hey, ich weiß ganz genau, wenn wir das ein bisschen so hinkriegen, dann wird es deutlich besser. Aber ich glaube, viele Sachen, und was du schon sagst, ne, dass so viele Coaches, glaube ich, eher so ihre Wunschvorstellungen haben und die Leute dann dahin pressen wollen, sei es so Knie, Richtung oder Fußstellung oder wo man den Druck aufbaut oder wie man sich bestimmte Sachen vorstellt. Und ich weiß nicht, ob das immer so schlau ist. Vor allen Dingen, wenn du dir dann halt Leute, die wirklich auf Top-Niveau dir das anguckst, gibt es halt auch verschiedene Ansätze. Und auch Ansätze, wo ich auch nicht confident genug wäre zu sagen, ja, wenn er das anders machen würde, würde er noch mehr heben. Oder wenn er das anders checken würde. Und das ist ja auch mal die Frage, ob sie es dann checken. Und irgendwann finde ich es auch, muss man halt damit leben können. Und so, guck dir jetzt mal Mike Toshier mit seinem übelst lustigen Deadlift. Hast du das mal gesehen?
Nee.
Sein Deadlift-Setup, das ist übelst witzig. Der hat, das ist bei ihm auch bedingt durch eine Rückenverletzung, die er mal hatte.
Ja, der war ja.
Du kannst da mal reingucken, das macht er bei jedem Deadlift. Und er macht wie so einen gefailten Fake-Deadlift. Also er geht ganz tief in die Hocke und drückt sich dann hoch, um erstmal Spannung aufzubauen und lässt sich dann nach vorne fallen, weil er zu aufrecht ist. Und dann speichert er sich das im Kopf quasi, diese optimale Position, und geht dann nochmal in die Knie und geht dann nochmal in denselben Punkt und dann hebt er die Hantel aber mit hoch. Und das ist richtig witzig. Das hat er halt auch irgendwo einmal gesehen und hat gemerkt,
ja,
dass es für ihn extrem gut funktioniert. Und der macht es ja auch schon, der Mann, seit hunderten Jahren, und der wird das auch nicht jedem empfehlen. Aber für ihn hat es halt was gefunden, was für ihn sehr gut funktioniert halt.
Ja, ja, weil, also ganz oft hast du ja, das habe ich bei Australian Strength Coach damals mal gesehen, mit diesem, dass du bei vielen, weiß nicht, Strongman hast du das ja eigentlich hauptsächlich, dass die so diesen, bevor die den Deadlift starten, so einen Rip haben. Also die rudern das ja dann fast schon mal.
Weißt du? Ich kenne nur, dass sie sich so in sich reinrollen, oder?
Ja, das gibt's auch, aber meistens davor noch irgendwie so mal so einen, wie so einen aggressiven Zug auf die Hantel bringen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob das, ich überlege gerade, wer im Powerlifting sowas auch macht.
Ja, aber das so. Ding ist, die machen ja dann so extreme Elephant Bars. Und ich hatte neulich, hat jetzt hier eine Trainee im Vereinstraining wieder aus Versehen eine Deadlift Bar genommen.
Ja.
Die hat da, weiß ich nicht, 120 Kilo drauf gehabt und das Ding hat sich schon gebogen wie nix.
Ja, ich meine nur, dass du manchmal dieses, weil du das ja bei Mike Toshira jetzt auch, ich habe mir das gerade angeguckt, weil du das ja auch siehst, dass er wie so einen gefailten Deadlift-Versuch hat und sich dann nochmal komplett neu in Position bringt.
Dass er einmal fühlt, wo der Körper dann hin will mit dem Handel. Ja, und dann.
Und du hast oft halt Leute, die das Gefühl haben, dass die zweite Rap, also wenn du so Doubles oder Rap-Sets trainierst, dass die zweite Rap sich besser anfühlt als die erste. Und dieses Gefühl zu imitieren, hast du bei einigen Strongmen halt dieses, okay, wir rippen jetzt einfach mal kurz an der Hantel, ohne die jetzt ernsthaft zu heben.
Mhm.
Einfach um sich selbst zu signalisieren, okay, wir haben, also wir kriegen jetzt das Gefühl von, wir haben es schon mal gehoben und machen jetzt eigentlich eine zweite Rap statt nur eine erste. Und kommen dann besser in Position, haben einfach ein besseres Gefühl, sind vielleicht selbstbewusster, was weiß ich. Also du hast dann halt so verschiedene Parameter, die sich dann einstellen damit, dass du einfach so eine erste Rap fakest.
Im Prinzip. Ich glaub, das willst du ja auch mit einem Slack-Pull und einem Reinwedgen imitieren.
Ja, genau.
Dass du halt diese Vorspannung dann genau dahin kommst zu diesem Punkt und dass du halt diesen Dehnungsverkürzungszyklus auch hast.
Mhm.
Weshalb ich da auch versuche, das Leuten immer dahin zu führen, vor allen Dingen im Sumo.
Mhm.
Aber du auch immer, wenn die das dann halt überhaupt nicht hinkriegen, sagen, Alter, ich muss hier in 10 Dinge gleichzeitig. Und dann sage ich auch immer, ich habe da auch ein Jahr für gebraucht, aber wenn es dann mal Klick macht, dann macht es Klick. Und was ich immer so als Indikator beim Sumo halt sage, man sieht halt dann, dass Rapsets mega gut laufen und sobald es dann aber an so bestimmte schwere Sachen geht, die aber eigentlich drin sein müssten, auf einmal komplett funktioniert es gar nicht mehr, dann schießt man mit der Hüfte nach oben und da macht es halt dann, da sprennt sich dann halt die Spreu von Weizen, ob du halt diese Vorspannung kreieren kannst, die richtige Hüftposition hast, ne?
Mhm.
Und deswegen glaube ich schon, dass das Sinn macht, aber ich kann es total verstehen. Also mal wieder jetzt hier billige Werbung, aber da ist es halt wirklich, wenn du immer einen Coach hast oder jemanden, der weiß, okay, ich weiß, wie ich dich da ranführe, und der dir dann, dass du das aber trotzdem dann halt versuchst und lernst.
Ja.
Das muss ich ja auch sagen, das war bei Mike damals auch so, als mir das gezeigt hat. Da hat er gesagt, Digga, alle richtig guten Deadlifter machen das halt, ne? Und dann habe ich halt wirklich versucht und irgendwann hat es Klick gemacht. Es gibt dann halt, man muss halt immer sehr viel ausprobieren, sehr viel Geduld mitbringen und irgendwann hat man dann den richtigen Cue gefunden oder die richtige im Kopf, die Sache, die man machen muss, um das zu checken.
Ja, das war ja damals sogar zu der Zeit im ersten Team-Meet, als wir uns auch das erste Mal getroffen haben, da haben wir auch so drüber gesprochen und meinst dann so, ja.
Hast du sogar noch ein Video davon, wie ich gedacht habe?
Ja, es kann sein. Und dann war es so, ja, wir haben jetzt vor ein paar Wochen, hat mir Mike das nochmal erklärt mit dem Wedgen und ich glaube, ich kriege das jetzt richtig gut hin und dann hast du da halt einen übelst geilen Satz weggeballert, der schon so Sumo-Technik-mäßig eigentlich top-notch war, so eigentlich.
Hatte ich das Gefühl, da habe ich es noch gar nicht so richtig gecheckt, worauf es angekommen
ist. Ja.
Ah ja. Wir machen vielleicht doch hier eine kleine Sumo-Folge drauf.
Na, mal gucken.
Aber ja, ich hab mal so für mich festgestellt, das hatte ich vorhin auch mit Isa so ein bisschen bequatscht, dass vor allem der Sumo-Deadlift, das ist jetzt mal eine richtig schöne wilde Männer-Theorie, wie das so Männer manchmal haben, ihre verrückten Theorien.
Ja, okay, ich bin gespannt.
Und zwar habe ich die These, dass bei Sumo es sehr viele Sachen gibt, auf die man achten muss, dass wenn man eine Sache vernachlässigt oder sich zu doll auf die eine Sache konzentriert, dass die andere extrem drunter leidet.
Ja.
Also zum Beispiel, dass man die Hüfte ja relativ weit öffnen will.
Mhm.
aber gleichzeitig, dass man hinten mit dem Hintern nicht einrunden will. Mhm. Weil sobald du die bei der Hüfte quasi die Beine auseinander rotierst, neigt der Hintern dazu halt, den kackenden Hund zu machen und immer noch den Rücken einzurunden.
Ne? Kackender Hund heißt Posterior Pelvic Tilt.
Genau.
Für die.
Aber kann man halt sich dann irgendwie ein bisschen besser vorstellen. Also das Gegenteil von einem Stripper, wie nennt man das, Tanzen?
Der Entenarsch.
Twerken. Ja. Das Gegenteil quasi von Twerken.
Ja.
Anterior Pelvic Tilt, das Gegenteil ist der Posterior Pelvic Tilt, wenn man eher so einrundet. Und das bringt dich halt aus dieser neutralen Stellung raus. Gleichzeitig, wenn du aber versuchst, dagegen zu arbeiten und eher einen, ich sag jetzt mal so, Twerk in den Hintern zu machen, eine Überstreckung quasi, wenn du so willst, oder halt eben diese neutrale zu halten, neigt man dazu, manchmal mit den Knien nach innen zu kollabieren. Und ja, es gibt da so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, da muss man konzentrieren, dass man die beiden Sachen gegeneinander arbeiten lässt und dann lockt sich auch der Körper wie so ein. Also ich konzentriere mich zum Beispiel immer sehr stark, Knie nach außen ist manchmal ein schlechter Cue, weil die Leute dann eher im Bein rotieren, anstatt die Hüfte.
Und auf dem Fuß. Also
ja genau.
Dann so auf die,
und das ist
auf
das
die
Dritte.
Außenkante, ja.
Das ist das Dritte, dass man zum Beispiel immer noch genug Druck auf der Innenkante hat. Und dann fangen die Leute aber wieder an, die Knie nach innen zu gehen dadurch. Und das meine ich so, dass so manche Cues, vor allen Dingen, man hat dann diesen einen drin, denkt, okay, den habe ich abgespeichert, da muss ich jetzt immer dran denken. Dann fängt man mit einem neuen Cue an. Und dabei verliert man aus Versehen wieder durch diese Gegenwirkung den alten Cue unbewusst. Und wenn man es nicht auf dem Schirm hat, hat man halt im Sumo, finde ich, dieses Typische, dass man sich irgendwie immer im Kreis dreht und dann fällt einem so wieder nach einem halben Monat, ey, stimmt, das habe ich ja damals immer gemacht, jetzt mache ich den Cue wieder und dann fühlt sich einmal wieder voll geil an. Dann vernachlässigt man dadurch wieder einen anderen Cue und
ja.
gleichzeitig willst du auch nichts overthinken. Obwohl ich finde, immer bei Sumo ist noch am ehesten Platz, nicht einfach nur Ruppen und Kopf aus, sondern wirklich sich zu konzentrieren und seine paar Checklisten oder Reihenfolgen zu haben. Aber ja, das habe ich schon festgestellt und deswegen ist es auch nichts Unnormales, dass man da viel Geduld braucht und so ein bisschen versucht, seine Sachen zu ordnen, sich vielleicht auch eine Reihenfolge aufzubauen an Sachen, an die man denkt.
Ja. Aber das habe ich bei Isa zum Beispiel auch gemerkt. Also wenn du, also immer wenn wir versucht haben, halt so auch eigentlich Kleinigkeiten, oder würde ich sagen Kleinigkeiten, im Setup oder in der Technik oder im Bewegungsablauf zu verändern, dass dann halt schon so das ganze Konstrukt ein bisschen einbricht. Weil wir jetzt zum Beispiel nach der EM hatte sie dann so einen leichten Hang dazu, mit der Hüfte so nach oben zu schießen. Nicht viel, aber so 2, 3, 4 Zentimeter oder so. Und das wollte ich halt wieder weghaben und habe ihr gesagt, dass sie da halt ein bisschen drauf achten soll, einfach unten zu bleiben und sich ein bisschen Zeit zu lassen in der Startposition. Und das war, also dafür haben wir bisher noch keine richtige Lösung gefunden. Seitdem ist es eigentlich erstmal nur noch schlechter geworden. Aber das ist halt manchmal so, dass du, wenn du so technische Anpassungen machst, einfach auch gern mal so ein paar Schrittchen zurückgehst und dann auch ein bisschen mehr Zeit brauchst, um dir klar zu machen, was jetzt eigentlich abläuft. Also womit bin ich konfrontiert? Was muss ich machen, um das zu verbessern? So manchmal wird es halt einfach dann nochmal ein Stück extremer, sodass man nochmal intensiver dran arbeiten muss. Und ja, also jetzt haben wir sie erstmal wieder überhaupt mal ein bisschen breiter hingestellt. Und vielleicht wird das sogar langfristig die Lösung dafür sein.
Also ich glaube auch immer, wenn die Hüfte zu tief ist oder hochschießt, dann ist sie generell schon beim Start zu tief.
Ja,
ich überlege gerade, ob es noch andere Gründe sein kann, warum man trotzdem hochschießt, aber dann nicht. Aber könnte schon sein. Ja, also Sumo, machen sich ja viele Leute drüber lustig, aber ich finde, das ist wirklich...
Das ist so ein anspruchsvoller Lift.
Lustigerweise auch, ich habe jetzt auch ein paar Leute gehabt. Die eine ist auch schmerzbedingt wieder auf Kombi zurück und weil wir jetzt nicht so viel Zeit für die Prep hatten. Und die andere haben wir einfach gemerkt, hatte super gute Sumo-Technik, auch voll schnell besser geworden. Aber wir haben einfach gemerkt, so dieses, okay, jetzt sitzt einmal die Technik und jetzt müsste es ja eigentlich krass nach oben gehen. Da habe ich dann auch so nach ein, zwei Blöcken gefragt, sag mal, wollen wir mal probieren? Jetzt ist ja auch bald wieder Quali. Willst du nicht einfach mal Konvi nochmal probieren, wie du da gerade stehst? Und sie meinte sofort, ja, da kann ich locker 10 Kilo mehr machen so und dieselben Reps schaffen. Also würde ich auch hier, 7 Mal sind halt blöd Konvi, aber würde ich halt locker mit dem Gewicht viel leichter schaffen. Und dann meinte ich so, ja komm, also spätestens jetzt sieht es wirklich gut aus und ich habe das Gefühl, du kannst Kraft aufbauen, aber dein Konvi ist einfach stärker. Dann wechseln wir wieder zurück und beide hatten danach eine geilere Konvi-Technik. Vielleicht auch Variationen, verrückt, ne? Aber ich glaube, weil man da einfach mit mehr wegkommt beim Conventional. Und ja, bin jetzt sehr gespannt. Aber die beide auch fühlen sich super wohl jetzt beim Conventional und ich bin der Meinung, deutlich besser geworden, die ganze Technik als vorher.
Ja, bin ich. Also diesen Übertrag habe ich auch schon oft irgendwie mitgekriegt, dass du Ja, dass du halt einfach, ne, du hast halt viel Technikarbeit in Sumo und lernst zum Beispiel im allerschlimmsten Fall auch, okay, wir gedulden uns jetzt einfach mal. So, und das sind dann so Skills, die du mitnehmen kannst und in andere Lifts übertragen kannst.
Ja, ziemlich auch einmal easy. Diesen Leg Drive, das lernt man halt super beim Sumo. Ja. Und andersrum ist aber halt überhaupt nicht so, ne? Also warum kommen wir, willst du nicht besser im Sumo, finde ich.
Nee, nicht unbedingt, ne.
Also zumindest, ja, nicht in der Ausführung so. Nee.
Aber, du kannst halt manchmal einfach so ein bisschen Hebespaß quasi implementieren ins Training durch Convi.
Es gibt ja auch so Leute, die machen beides. Die machen zum Beispiel einen Tag vor allen Dingen auch so Leichtathleten, einmal Convi, einmal Sumo. Habe ich auch schon mal überlegt. Weil vor allen Dingen dadurch kann man ja so ein bisschen die Fatigue runtergehen. Man kann vielleicht ein bisschen mehr Hypertrophie-Stimulus akquirieren.
Ja.
Und man hat vielleicht so ein bisschen Technik-Practice, weiß ich nicht. Ob ich da mal auch mal experimentiere irgendwann.
Ja, ich lasse Isa jetzt gerade auch noch Convi mitheben, aber auch nur zwei Sätze, glaube ich. Also jetzt nichts super Tragisches. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, irgendwie einen krassen Übertrag auf die Sumo-Technik zu bieten, sondern einfach ein bisschen Hebevolumen insgesamt zu bekommen, zu akkumulieren und dann auch noch ein bisschen Spaß zu behalten, ein bisschen Gewicht zu bewegen, Körper ein bisschen zu beladen. So.
Das ist ja auch mal super wichtig, ein bisschen Abwechslung reinbringen.
Ja, voll. Weil klar ist, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, klar ist Spezifität auch wichtig einfach, ne? Gerade wenn du zum Wettkampf gehst, ist der beste Skill, den du haben kannst, einfach spezifisch trainiert zu haben und zu wissen, worauf du dich vorbereitest. Mhm. Aber gerade wenn du noch ein bisschen Zeit hast, da ein bisschen Abstand von zu nehmen und einfach ein bisschen was zu machen, was dir Spaß macht, einfach um dir dabei zu helfen, im Training zu bleiben und Spaß am Training zu haben, ist unerlässlich. Unerlässlich. Aber guck mal, wir sitzen jetzt hier. Wir haben heute, ungelogen zum Zeitpunkt der Aufnahme, den 1.1. Und wir haben noch keinen Coaching-Recap für 2023 gemacht.
Und noch gar keine guten Jahresvorsätze besprochen.
Und sowas haben wir auch noch nicht gemacht. Also wofür oder was findest du nennens- und erwähnenswert für dich als Coach im Jahr 2023? Was würdest du für dich nicht unbedingt als auf dem Papier, aber als Erfolge verzeichnen, die du für dich errungen hast, mitgenommen hast?
Also, ich muss ganz klar sagen, auch persönlich, dieser Wettkampf beim Raw Meet war erstmal für mich schön, also zum ersten Mal Athleten von mir zu betreuen.
Ja.
Und dass vor allen Dingen diese Versuchsauswahl, die ich auch vorher so ein bisschen kritisch gesehen habe, bei anderen Leuten super aufging. Auch die Betreuung und da auch diesen Reward zu kriegen, wenn die Leute dann so ihre PRs haben und von der Plattform gestürmt kommen und so, das war schon ein richtig cooles Gefühl.
Ja.
Und da habe ich auch gemerkt, so, hey, geil, das gibt mir so viel zurück. Dann natürlich für mich selbst, das haben wir ja schon mal besprochen, der Wettkampf, das war einfach jetzt auch rückblickend, dadurch, dass ich danach jetzt eine Weile verletzt war und jetzt nochmal krank, habe ich mich echt gefreut, dass ich das dieses Jahr gehabt habe. Und vom Coaching her, klar, ich habe ja jetzt erst angefangen mit den ersten Athleten und zu sehen, wie sich die mitunter schon entwickeln. Das gefällt mir sehr, sehr, also gab auch deutlich natürlich ein paar Schwierigkeiten erstmal, dass man erstmal merkt, okay, auf einmal funktioniert der Plan nicht mehr so, den man hatte, oder man kommt andere Leute, da funktioniert das überhaupt nicht. Und ich würde aber auch definitiv sagen, dass ich davon sehr viel gelernt habe. Und dann habe ich auch in mir gemerkt, dass ich das nicht akzeptieren kann, so das, was, dass ich das nicht schaffe. Und das gefällt mir auch, dass man immer weiterarbeitet. Und ich glaube, das macht dann auch einen zum besseren Coachen langfristig.
Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ja, bei mir ist es so, erstmal aus Athletenperspektive mache ich vielleicht auch mal. Ich bin auf einer gewissen Ebene sehr dankbar dafür, dass ich jetzt so zur Jahresmitte, Jahresende hin so diesen krassen Gegenwind bekommen habe. Einfach so mich damit zu konfrontieren, dass halt nicht immer alles gut läuft und dass man nicht immer nur Progress macht, sondern...
Du meinst aber bei dir persönlich.
Ja, genau. Ja. So, dass du... Ja, dass du dich auch über gewisse Hürden hinwegkämpfen musst. Und ich finde, ich bin jetzt langsam wieder an dem Punkt, an dem das weitestgehend gut funktioniert hat. Klar, Beuge ist jetzt immer noch nicht da, wo sie sein sollte. Und Heben ist es auch immer noch nicht am oberen Ende meines Leistungsspektrums. Aber das ist okay. Also es ist wieder auf dem aufsteigenden Ast und das fühlt sich gut an. Ja. Und es fühlt sich auch sehr gut an, sich da durchgekämpft zu haben. Unter anderem aber auch die TBB Open letztes Jahr hat einfach viel Spaß gemacht, war bisher mein bester Wettkampf total wise so, und ich freue mich, wieder Wettkämpfe zu machen. Und es war okay, dass ich am Ende des Jahres Wettkämpfe hatte, die nicht so gut liefen und für die ich ein bisschen mehr kämpfen musste. Es gehört dazu. Also ich bin einfach dankbar für die Erfahrung und auf Coaching-Ebene bin ich dankbar für die Treue der Leute, die ich betreue, witzigerweise. Finde ich einfach sehr, sehr schön, dieses Gefühl zu haben, dass ja, die Leute das Vertrauen in einen haben und denken, okay, dass man, er kann jetzt so meine Probleme lösen und er kriegt das schon hin und weiß, was zu tun ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Und finde, das spricht auch für sich, da so Durchhaltevermögen zu zeigen, sowohl auf Coaching als auch auf Athletenebene. Also da dickes Shoutout an Sven, der seit eigentlich ja fast anderthalb Jahren ziemlich brutal im Rücken verletzt ist und da nie so richtig rauskam und sich viel Geduld und viel Zeit genommen hat, um sich da rauszuarbeiten. Dann Riesenrespekt an Isa, die in ihrem ersten vollen Wettkampfjahr eigentlich schon alles abgerissen hat, was man so auf der deutschen Plattform abreißen kann. Hat es auf internationale Wettkämpfe geschafft, hat sich da auf beiden Wettkämpfen auf dem Podium platziert, hinter unglaublichen Athletinnen, und das ist genial. Ja, also es ist schon so, da kann man wirklich richtig, richtig stolz drauf sein.
Auf jeden. Auf beide von euch, also das ist schon beachtlich.
Ja, Mann. So. Das finde ich sehr cool.
Das muss ich auch auf jeden Fall sagen. Ich hatte natürlich nochmal einen Athlet, der sich von mir getrennt hat. Und das war auch okay. Da hat man dann auch gemerkt, beide so, ja, es läuft nicht so super. Aber danach, vor allen Dingen lustigerweise, wirklich innerhalb von einer Woche unabhängig, haben wir nochmal so jeder der Trainees geschrieben, sich nochmal so richtig aufrichtig bedankt, wie zufrieden die damit sind. Und das merke ich jetzt auch gerade, dass alle, die ich gerade coache, dass ich merke, dass die merken, dass ich mir dafür auch den Arsch aufreiße und mir das richtig wichtig ist. Und freue mich auch, dass die mir dann dadurch auch das Vertrauen schenken und dass man so gegenseitig sich ja nochmal immer betont, so, hey, freut mich, dass du da so mitziehst, und der andere auch sagt, und auch wenn mal was schlecht läuft, dann sagt der andere auch immer so, ja, komm, nee, ich weiß ja, wir kriegen das hin, oder andersrum sag ich dann den Leuten, nee, komm, wir kriegen das immer. Also es ist ein schönes so Miteinander vor allen Dingen. Das merkst du, dass du da jetzt nicht mehr irgendwie kämpfen musst um Vertrauen, sondern dass man sich vertraut und dass man sich das dann versucht, immer wieder zu erarbeiten.
Voll, volle Bude. Bin ich voll bei dir. Okay, wie sehen deine Pläne für dieses Jahr aus?
Du meinst, was ich mir vorgenommen habe als meine Vorsätze? Also, die LM ist für mich persönlich ein bisschen verworfen, weil jetzt, also Reha, ich weiß gar nicht, ob ich dafür jetzt irgendwie speziell Peak oder die aus dem Training rausmache, dann habe ich aber auch wieder mehr Zeit, so mich um die Athleten dann da zu kümmern. Und das ist doch völlig okay. Ich will jetzt wieder einfach meine alten PRs anknüpfen und da wieder hinkommen, weil ich denke, da geht noch ein bisschen was. Ich kann das nicht akzeptieren, dass hier irgendwelche neuen jungen Leute, auch wenn die zwei Gewichtsklassen,
die Jugend von heute,
auch wenn die zwei Gewichtsklassen drüber sind, dass die da einfach in die Nähe meiner PRs kommen, so nach einem Jahr rumflachsen, und das kann ich, also wenn ich vor allem Vereinstraining sehe, dass die da in meine Nähe kommen, dann sage ich, ich muss nochmal wie der Hund nochmal ordentlich dahin pissen auf mein Revier.
Ja.
Nee, also da will ich schon nochmal, vor allem beim Heben, ja, eigentlich überall. Also ich will da schon nochmal zeigen, das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und mit meinen Athleten
ist es ja auch nicht.
Wird es jetzt mal spannend, und bin aber auch sehr zuversichtlich, dass wir da uns die gesteckten Ziele alle erreichen. Das ist natürlich, die M-Norm ändert sich, da hat man jetzt keine Macht drüber. Man muss sich so an dem orientieren, was man halt in der Kontrolle hat. Mhm. Und ich denke schon, dass wir da relativ gut die Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben. Und dass wir dann, kommen ja auch neue dazu, dass man dann hoffentlich mal schafft, über das Jahr so ein paar Leute zu hoch zu trainieren, dass die dann auch vielleicht mal ein bisschen andere Leute anziehen.
Ja.
Also ist ja schon passiert. Ja,
voll,
dann.
Voll.
Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich bin auch voll stolz auf die Leistung und auf den Biss auch meiner Trainees und freue mich einfach, was da jetzt dann noch rauskommt, wie das belohnt wird.
Ja, voll. Ja, ganz bei dir eigentlich. So aus Coaching-Perspektive hoffe ich auch, dass es sich einfach noch ein bisschen entwickelt. Es waren ja jetzt im letzten Jahr, gab es ja ein paar Veränderungen, was so den, ich würde sagen, vielleicht strukturellen und wirtschaftlichen Part dieser ganzen Geschichte anbelangt. Und hab jetzt mein Coaching ja wirklich komplett nur auf mich bezogen und habe mich da aus dem Coaching-Team zurückgezogen. Und das finde ich auf jeden Fall viel angenehmer, so, weil du einfach nur noch Verantwortung dafür hast, was du selbst machst und nicht dafür, was andere machen. Und ja, ich meine, wenn du vorher eh alles selbst gemacht hast, dann spielt das ja keine große Rolle mehr. So. Hm. Ja, genau. Dieses Jahr hoffe ich, dass ich irgendwie wieder so in die Richtung etwas besserer Athlet werden kann. Mach die TWBO mit, guck mal, was da rauskommt. Also ich bin, wie gesagt, eigentlich noch relativ weit davon entfernt, an meine alten Spitzenleistungen, an meine persönlichen Bestleistungen anzuknüpfen. Vielleicht geht's auf der Bank, wenn das klappt, freue ich mich auf jeden Fall. Und schau gern, was sich in der Beuge und beim Heben so entwickelt und hoffe, dass das dann so über den Rest des Jahres wieder dahin kommt, wo es hin soll. Vielleicht bietet sich ja dann noch irgendein Wettkampf an, den man damit machen kann. Mal gucken, ob es Berlin wird oder ob ich da dann dieses Jahr das erste Mal seit langer Zeit nur als Coach vor Ort bin und da vielleicht ein bisschen betreue oder so. Genau. Und dann einfach die Zeit als Coach genießen, da viel Arbeit reinstecken, besser werden, bessere Coach werden.
Das sind gute Vorsätze. Ich glaube auch, dass es ist ja auch so ein bisschen Zielsetzung. Es ist halt quatschig, irgendwie zu sagen, ja, ich will das erreichen und meine Trainees sollen das und das gewinnen. Ja. Das kann man nicht beeinflussen. Man kann halt beeinflussen, was man dafür macht.
Ja.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das vorsetzt. Und ich glaube so, ja, sich noch mehr Wissen aneignen, sich noch intensiver da Betreuung, Feedback-Systeme aufbauen.
Ja, genau, sowas ist eigentlich
richtig. Auf jeden Fall, was ich mich auch vorhin mache. Da sind auch noch so ein, zwei Sachen. So, wie weit sind wir denn jetzt hier drin?
Wir haben jetzt eine halbe Stunde.
Ach, perfekt, dann haben wir jetzt
das heißt, ja für wir können die, jetzt die restliche Zeit dafür nutzen, um unseren Plan umzusetzen. Flash, oh Trash. Und zwar gibt es jetzt wieder Flash or Trash. Und wir haben uns. Wir haben uns heute überlegt, beziehungsweise war es Maxis Idee und ich fand die richtig geil, einfach Variationen zu nehmen. Und heute extra für die Bank, wir machen heute Bankvariation. Wir haben hier ein paar zusammengesammelt und wir ranken die, ob die geil sind oder scheiße. Und wenn die geil sind, wofür wir die nehmen, also warum es Sinn macht, die in den Plan einzubauen. Und ja, wie man die so grob programmt, also welcher Set, mit welchem Set und Rap-Scheme man sowas in den Trainingsplan einbauen kann. Und ich nehme mal hier meine schlaue Liste.
Und wir haben mit Absicht uns dafür entschieden, dass es nur Flash oder Trash gibt. Und danach können wir uns aber natürlich das noch rechtfertigen und in Kontext setzen. Aber ja, ich finde immer, wenn man dann so rummimosert, man muss dann schon jetzt einmal muss man sich entscheiden.
Ja, wir machen es ja ein bisschen reißerisch.
Aber ist natürlich nicht zu verstehen, dass dann eine Übung übelst godlike ist und der andere wirklich Müll. Aber ich hoffe, das können wir dann danach immer darstellen.
Genau, deshalb, ich lese dir hier, oder ja, wir gehen hier mal die Liste ein bisschen durch. Und ich sag, wir fangen immer abwechselnd an mit der Wertung und gehen dann vielleicht drauf ein, wofür das gut ist. Wir fangen mal an mit der Bamboo Bar Bench.
Bamboo Bar Bench. Also da, ich bin gesagt, ganz klar Trash.
Wieso? Also wofür ist es
gedacht? Du musst erst mal sagen, Flash oder Trash.
Ich sage auf jeden Fall auch Trash, aber warum würdest du sagen, ist es Trash? Wofür ist es denn gedacht?
Also das Lustige ist, ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ich habe die jetzt zum ersten Mal erst gemacht vor kurzem und es ist so lustig, weil du stellst, also zur Erklärung, du hast einen Bamboo Bar, weil es ist wirklich so eine dickere Röhre, die extrem instabil ist. Earthquake Bar ist auch so ein Name dafür.
Ja, genau.
Gibt's der Markenname dann. Und dann hängst du halt mit Bändern da links und rechts Kettlebells dran und das führt einfach dazu, dass es übelst wackelt.
Ja.
Und du hast eigentlich nur dazu, das zu stabilisieren. Und das Witzige ist, ich dachte, man macht es viel schwerer und dann ist das Drücken auch schwerer, aber die Drückbewegung an sich ist total einfach. Also du hast kein Gewicht, das du drücken musst, aber es ist wirklich so, als hättest du eine leere Stange und würdest mit einer leeren Stange drücken und einer wackelt die ganze Zeit an dieser Bar.
Ja.
Und was helfen soll, ist halt, dass es die Stabilisatoren trainiert, also kleine Muskelgruppen, damit du dann halt einen besseren Barpath hast und weniger, ja, weiß ich, mehr Kontrolle über die Bar?
Würde ich vielleicht auch sagen, ja.
Und ich bin der Meinung, dass es so ein typischer Fall ist von, dass es zu unspezifisch ist für, ich habe einen stabilen Bankpath, weil diese Wackelsachen ist einfach nicht spezifisch dazu zu einem schweren Gewicht, was du kontrollieren musst, meiner Meinung nach. Zweitens, alle Trainees, die so eine Probleme haben, sind meistens einfach entweder, dass die halt nicht genug die Bar greifen, also vor allen Dingen dieses, wenn man mit der Außenkante ordentlich greift und Druck in die Bar dann seitlich aufbaut, bin ich der Meinung, dass das schon viel fixt. Und das Zweite dann einfach wenn man noch zu kommt, Tempo Bench löst dieses Problem meiner Meinung nach viel besser.
Ja.
Man also muss sagen, hat wahrscheinlich also, auch präventive Effekte, ja, werden sich davon versprochen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob das so.
Also ich gehe komplett mit allem, was du sagst. Ich würde vielleicht nochmal kurz was anhängen, um das Ganze ein bisschen zu relativieren. Klar ist es so, für den Powerlifting-Kontext würde ich sagen, eher nicht so sinnvoll. Ich habe es aber immer mal gemacht, wenn ich habe ja öfter mal so Probleme in der Brust, so im Übergang zur Schulter, mhm, und kann dann meine Bank wirklich auch einfach nicht beladen, sondern habe ich wirklich Schwierigkeiten, Bankdrücken zu machen und da Progress zu machen und das einfach mit einzubauen, weil du ja, wie du sagst, eigentlich in der Drückbewegung keinen wirklichen Widerstand hast, aber trotzdem durch dieses ganze Setup mit dem Hin- und Hergewackel so diese Illusion von Widerstand erzeugst. Ja. Und das bei einer Verletzung irgendwie mit einzubauen, um schon so ein bisschen Widerstand zu erzeugen, aber nichts, was die Verletzung irgendwie schlimmer machen könnte, sondern eher wahrscheinlich besser macht, indem du die ein bisschen durchbewegst und durchbluten lässt und ein bisschen Bewegung, ja, reinbekommst und sowas. Dafür würde ich sagen, kann man das schon machen. Also ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, das mit einzubauen.
Also ich glaube, ein gutes Beispiel, wo es dann auch offensichtlich wird, ist sagen, wenn jemand so einen wackeligen Barpath hat bei dem Squat,
ja,
dann würde ich ihm halt auch lieber eine Tempo-Variante geben, als irgendwelche Bamboo.
Ja, total, total.
Vielleicht sogar eher irgendwas mit Cambat oder so. Aber das ist eine andere Folge.
Ja, aber dann Tempo-Bench folglich.
Ah, Tempo-Bench ist Flash.
Flash, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Ne? Also löst eigentlich alle Probleme, die du jetzt angesprochen hast. Was du unter anderem auch damit lernst, ist unnormal deinen Leg-Drive zu halten. Was, ja, brutal, also es ist einfach, ja, schwierig. Ja. Ne? Du verlängerst halt die Zeit der Belastung ganz massiv. Und, warte, ich mach mal meine Heizung an. Okay. Ja, du verlängerst halt die Zeit der Belastung und musst lernen, über längere Zeit mehr Leg-Drive zu halten und aufzubauen. Und du kannst dich halt auch sehr darauf konzentrieren. Dadurch, dass die Last auf der Hantel nicht so hoch ist, hast du wahrscheinlich nicht so viel muskulären Aufwand, mechanischen Aufwand, die zu bewegen. Und kannst dich dann halt auf ein paar mehr andere technische Aspekte konzentrieren, wie Ellenbogen weiter raus, Druck auf die Hand, Außenkante, Leg-Drive, so auf, ja, den Nacken schieben.
Barpath,
und so,
ne, dass, ja, du den Barpath besser fühlst und da wirklich Zeit hast, den zu finden. Dann vor allen Dingen ist es eine super Übung, wenn du den Leuten erstmal beibringen musst, andere Ellbogenstellung zum Beispiel. Das ist halt auch mal wichtig zu verstehen, du kannst nicht einfach stumpf diese Übung machen, du musst auch wissen, warum du die machst. Mhm. Also zum Beispiel, aber wenn du jetzt einen Pause-Bench machst und du legst die Hantel einfach nur auf die Brust locker ab, dann bringt dir es halt gar nichts, diese Übung. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch das zu betonen. Ne? Also vor allen Dingen so die Ellbogen außen zu lassen, und auch wirklich nach links und rechts mehr zu bewegen und nicht so, ja, krass zu übertacken. Das kann man damit halt perfekt üben. Genau, und wie du schon sagst, ein Leg Drive, diese Spannung halten und manchmal ist es auch dafür da. Wie würdest du die programmen?
Eine Tempo Bench, also Bamboo sind wir ja, eigentlich würden wir dann gar nicht programmen.
Ja, Bamboo weiß ich auch gar nicht. Also, nee, ganz ehrlich, also, ich
meine, da kann man so ein paar Fünfer, vielleicht Siebener machen, aber das ist ja dann auch wurscht. So, ich meine, ja, wenn du das wirklich
rein in diesem
Reha-Kontext machst, das ist auch egal. Ja, Tempo-Mensch würde ich immer irgendwie so in einer Range von 1 bis 5 Wiederholungen machen, je nachdem, wie du das Rap-Scheme halt ansetzt, je nachdem, wo du die Schwachstellen siehst. Mhm. Kann es natürlich sehr sinnvoll sein, wenn du merkst, okay, Person X hat wirklich Probleme, in Singles Technik einzuhalten, würde ich dann wahrscheinlich auch Singles im Tempo-Style trainieren. Ja. Also zusätzlich zu den Comp-Singles. Wenn es darum geht, einfach so ein paar technische Aspekte ein bisschen stärker zu implementieren, würde ich wahrscheinlich irgendwie so ein Top-Triple machen und dann ein paar Back-Off-Fünfer oder sowas. Und die gar nicht so stark beladen. Da kommt es dann natürlich auch drauf an, wie geht die Person mit Intensität und Volumen um, wie kriegt sie das recovered. So, also wenn du einen wirklich starken Bencher hast, ist es wahrscheinlich dann nicht so der Move, jetzt nochmal eine richtig schwere Tempo-Single-Bank mit reinzuhauen, um da viel, viel absolute Intensität zu akkumulieren. So, da würde ich das halt einfach ein bisschen runtersetzen.
Da würde ich, also, was ich gerne mache, ist, ich mache es auch so 3er, 5er meistens, nicht höher, weil das muss auch ganz klar sein, so ab Doubles oder so wird das halt, fühlt sich jede Rap, glaube ich, wie 2 Raps an,
ja,
und fatigst auf einmal ganz schnell.
Ja.
Und irgendwann wird es dann einfach auch zu leicht. Und ich finde, wenn es halt, ja, zu leichtes Gewicht wird, geht auch dieser, also den Leg-Drive-Effekt hast du noch, aber dann verliert so ein bisschen an Spezifizität, dass du noch diese Banktraining mit drin hast.
Ja, genau.
Ich mache die halt auch gern so 3 runter und dann eine Sekunde pausiert, ist so mein,
ja,
Go-To.
Genau. Ja.
Was ich noch nie gemacht habe, ist lustigerweise nur so, also normale Pause, 3 Runden, aber gut, das macht ja meistens nicht so einen mega Unterschied. Ja. Aber was ich einmal, also einmal so an einem Tag, wenn ich glaube, ja, da braucht viel Tempoübungen, mache ich meistens so 3er, 5er irgendwas. Was ich aber auch jetzt richtig gerne mache, ist die als schweren Single an so einem Hypertrophie-Tag zu nehmen, wenn die jetzt, oder nicht Hypertrophie, aber sagen wir mal Higher Rep oder leichteres Gewicht, ja. Competition Bench, dass ich jetzt so 6er, 7er Bench an einem Tag habe, dann mache ich davor gerne noch ein Single-Tempo und das hat so den Effekt, du hast ein bisschen schwere Exposure an dem Tag, kannst halt deinen, und bei Bank vor allen Dingen regenerierst du halt relativ schnell, dass du halt viele qualitative Top-Sets, sag ich mal, über die Tage verteilen kannst, anstatt irgendwie die alle an einem Tag zu machen. Und da finde ich es halt geil, weil du einmal nochmal die Technik übst, bevor du dann halt 7-mal Wiederholung machst, die dann manchmal vielleicht ein bisschen schlampiger werden, hast du vorher nochmal so ein Priming auch in der Technik, das hat sich ganz gut immer etabliert.
Okay, jetzt würde ich mal in ein paar Übungen übergehen, die alle so ein bisschen von einem ähnlichen Schlag sind vielleicht, kann man vielleicht so sagen. Ich würde mal anfangen mit der Slingshot Bench. Mein lieber Maxi, wie sieht's denn da aus?
Ohne jetzt schon hier irgendwie die Meinung vorzugeben, Slingshot Bench. Sag du doch mal, ich habe hier immer angefangen. Fang du mal an. Flash oder Trash?
Ich würde sagen Trash. Auch wenn ich die eine Zeit lang gemacht habe, aber ich würde sagen Trash. Aus, ja. Und du?
Absolut Trash.
Absolut Trash. Aus folgenden Gründen.
Man muss ja kurz anfangen für Raw Powerlifting.
Für Raw Powerlifting ist es halt ziemlich trash, ja, das stimmt, genau. Aber wir sprechen ja eh, also für uns hat ja Equipped Powerlifting hier im Podcast.
Ja, da reden wir überhaupt nicht drüber, da sieht wirklich vieles anders einfach aus.
Ja, genau. Also Slingshot im Raw-Kontext macht für mich wenig Sinn, weil du mehr, also sehr verhältnismäßig unspezifisch trainierst und ein paar mehr negative Aspekte aufnimmst, als dass du die irgendwie versuchst zu lösen. Du kommst nicht hier richtig in Position. Das ist das Erste. Na, du hast deine,
ja, ja.
Du hast deine Ellenbogen immer nach vorne gezogen. Das ist Nummer eins. Super schwierig. Du nimmst die, also nimmst relativ viel Last von der, am Umkehrpunkt weg. Heißt, du trainierst eigentlich faktisch nur noch das obere Drittel. Dadurch kannst du wesentlich mehr Gewicht bewegen, hast höhere strukturelle Ermüdung und erhöhst dein Verletzungsrisiko. Also irgendwie,
also ja,
es bringt relativ wenig.
Entweder machst du ja den Lockout stärker, als du eigentlich könntest,
ja.
Oder du nimmst halt Last von der Brust weg und da willst du eigentlich Last haben. Das ist der Schwere. Da ist der Sticking Point,
ja.
Da ist der meiste Hypertrophie-Reiz. Macht nämlich gar keinen Sinn, wenn man es als Überladungstool nimmt.
Mhm.
Da halte ich auch extrem wenig von. Wenn man damit schwere Gewichte in der Hand halten will, weiß ich nicht, dann soll man, habe ich hier auch gehört von Joe Stanek, dass die lange Holds machen, einfach wettkampfnah, weil du manchmal mitunter bis zu 4 Sekunden mit dem Gewicht in der Hand, kann ich total verstehen, dann sollte man sowas vielleicht lieber im Training, ja, aber total. Dann mache ich lieber 2 Singles at 8 als eine Slingshot, dann at 9 ein Single oder so.
Total.
Also ich finde, da gibt es einfach bessere Alternativen und die macht eigentlich alles so ein bisschen negativer. Also dieses Überladen ist ja das Problem mit Ketten und Slingshot, dass man genau damit meistens den, also wenn man nicht Equip macht, genau den falschen Bereich überlädt.
Ja, ja. Also folglich Bended Bench, auch Trash eigentlich.
Da habe ich gleich...
Also ich würde sagen, ich sage erstmal, Trash, ja. Ist hoher Aufwand zum Aufbauen. Du hast einfach auch ähnlich wie bei der Slingshot Bench das weniger an Last auf der Brust, mehr im Lockout, erhöhtes Verletzungsrisiko, blablabla. Also solche Geschichten würde ich einfach wahrscheinlich eher grundsätzlich aus der Planung rausnehmen, es sei denn, du hast halt wirklich irgendeinen ganz spezifischen irgendein Problembereich, den du damit betreffen möchtest, so. Und Maxi nickt schon.
Hast du
irgendwas?
Pass auf, also ich habe Bandit, ich sag erstmal auch generell Trash.
Ja.
Auch vor allen Dingen, so wie viele das sehen. Aber ich glaube, da experimentiere ich gerade, gibt, glaube ich, einen coolen Anwendungsbereich.
Mhm.
Und zwar habe ich bei dem Mentorship, haben die gesagt, so Bandit-Übungen, auch bei Squats und so, benutzen sie eigentlich generell nur, wenn sie Leute haben, die halt überhaupt nicht kein Intent in den Bewegungen haben. Also denen ihr übelst leichtes Gewicht sieht genauso aus, also ihre 7er Reps, da bewegt sich die erste Rep genauso langsam wie ihr Maximalversuch.
Ja, sehr interessant.
Weil die halt nur so viel machen, wie sie müssen, was aber für Muskelaufbau, für Kraftaufbau extrem kontraproduktiv ist.
Ja.
Ist wirklich eine große Meta-Analyse, die ich die Studien angeguckt habe, wo Leute mit geringeren konzentrischen Tempo die Last bewegt haben oder mit halt so schnell, wie sie können. In Klammern, ohne ihre Technik komplett zu verkacken oder irgendwas.
Okay.
Und ganz klar, viel mehr Kraftgains gemacht, wenn die bei submaximalem Gewicht wirklich den vollen Power-Output gegeben haben. Und manche können das halt gar nicht.
Mhm. Okay.
Und da gibt es natürlich so einen Lifter, den wir gut kennen, der damit schon ein bisschen struggelt. Ich hatte eine, ich habe jetzt eine Trainee, die hat halt auch neuronal bedingt so eine krasse Erkrankung für gehabt und musste auch erstmal lernen, diesen Full-Output, weil dann werden eben alle Muskelfasern angesteuert und das ist halt wichtig für die Kraftentwicklung, dass das Gehirn unterbewusst lernt, alle Muskelfasern gleichzeitig und verschiedene Muskelgruppen in der richtigen Reihenfolge. Und das kann es so ein Learning-Tool sein, wenn die sowas überhaupt nicht kennen. Und bei der einen Trainee habe ich, glaube ich, ein cooles Anwendungsgebiet gefunden und zwar als Priming den Tag davor, weil du schulst einerseits, dass du halt maximal drücken sonst, sonst verreckst du halt oben oder machst dir halt viel schwerer oben, dass du wirklich mit Intent feuern musst. Und das ist ja das, was du mit einer Priming-Übung auch machen willst, diese neuronale Komponente einfach. Und gleichzeitig hast du ja den Effekt, dass es auf der Brust leichter wirkt und da kriegst du ja die meisten Muskelkater und die meiste Fatigue. Also theoretisch habe ich mir gedacht, wäre eigentlich dafür eine gute Übung. Ich habe die jetzt mal auf testweise Tempo-Bench also wieder als Priming-Übung einen Tag vorher umgestellt.
Ja.
Und ich glaube, die Bandit hat der echt besser getan.
Okay, sehr interessant. Also würdest du Bandit als Variation gar nicht so sehr nehmen, aber als Priming-Übung?
Einen Tag vorher oder so, genau. Dann so ein paar Doubles oder sowas. Okay. Finde ich, glaube ich, ein interessantes Konzept. Aber ich sag erstmal Trash, weil da will ich erstmal wirklich noch ein bisschen experimentieren.
Okay, sehr interessant. Vielleicht können wir da ja in einem Vierteljahr oder so ein bisschen mehr zu sagen. Da können wir sowas ja mal wiederholen.
Da verkaufe ich dann mein geheimes Priming Bench. Sorry, auf deinem YouTube-Kanal.
Prime Your Bench Program bei Max. Maxi Raven. Wie sieht's denn aus mit Board oder Block Press? Was hältst du denn davon?
Ja, cuttet halt den schwersten Teil raus und der auch am meisten Hypertrophie bringt und der auch der Sticking Point ist.
Ja.
Also wie gesagt, für Equipment sinnvoll, für oder vielleicht sinnvoll, da gibt es wahrscheinlich auch, aber halte ich gar nichts von, sehe auch keinen Vorteil.
Sehe ich, bin ich ganz bei dir.
Veränderst den Ablagepunkt.
Bin ich ganz bei dir. Wie sieht es denn aus mit Larsen Press? Würde ich sagen, Tendenz zu Flash.
Mhm.
Tendenz zu Flash. Also würde ich eher sagen flashy. Aus verschiedenen Gründen. Also was sie, und da werden
wir. Musst du mal kurz erklären vorher.
Achso, Larsen Press, ja, klar.
Woher die kommt?
Woher die kommt, weiß ich nicht.
Weißt du es nicht?
Nee, kann ich dir nicht sagen.
Es gibt wirklich einen
Typ, der Larsen heißt unter dir.
Ja, der war halt disabled. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der gar keine Beine hatte. Ich glaube, das war echt so ein Typ, die haben sie mit einem Gurt dann festgeschnallt am Oberkörper. Mhm. Und der hat auch über 200 Kilo so gedrückt. Das war insane. Okay.
Krank.
Oh, nee, aber ich glaube, Larsen war wirklich einer, der eine Beinbehinderung hatte und der hat dann halt immer ohne Leg Drive mit hängenden Beinen gedrückt.
Ja.
Und dann haben viele das als Variation übernommen, weil der war relativ erfolgreicher Bankdrücker. Ja.
Okay, das ist basically das Ding. Ne? Also du cuttest halt einfach den Leg Drive aus deiner Bank raus, nachdem du dein Setup gemacht hast. Das ist vielleicht wichtig. Im Unterschied zu anderen ähnlichen Bankvariationen, über die wir gleich noch sprechen. Mhm. Indem du dein Setup komplett machst und dann die Füße hochnimmst, also rausstreckst nach vorne oder nur legst auf den Boden, ablegst oder sowas. Also du cuttest halt den Leg Drive raus. Finde ich flashy, weil du etwas, es ist halt etwas unspezifischer, die kannst du ein bisschen hypertrophischer beladen, finde ich. Also du kannst halt ein paar mehr Wiederholungen machen in
hypertrophisch.
und kannst es aber, hast halt nicht mehr diesen Vorteil, den du durch den Leg Drive hast, nämlich diese krasse Stabilität auf der Bank zu liegen und musst dich wirklich sehr darauf konzentrieren, dein Brustbein zum Beispiel ganz aktiv nach oben zu schieben und kannst dich nicht darauf verlassen, dass das deine Beine für dich übernehmen. Und das dann nachhinein kombiniert mit dem zusätzlichen Leg Drive, denke ich, kann dir sehr dabei helfen, besser in Position zu kommen und ein besserer Bankdrücker oder eine bessere Bankdrückerin zu werden.
Wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch zu Feed-Up Bench.
Ja.
Und da kann ich schon mal spoilern. Vorher hätte ich gesagt, Feed-Up Bench Flash und Larsen Bench Trash.
Okay.
Jetzt tendiere ich langsam ein bisschen eigentlich umgekehrt herum und würde fast sagen, Larsen Bands Flash erstmal.
Ja.
Und ich erkläre mal kurz, warum. Ich habe immer das Gefühl gehabt, theoretisch, klar, du hast ein bisschen mehr Range of Motion, die kannst du mit ein bisschen engeren Grip oder so machen. Aber du hast halt, A, kannst du den Leg Drive nicht üben, was ja den meisten Leuten fehlt und wirklich ein Problem ist. Und B, hast du noch eine Unstability-Komponente, die du ja beim normalen Lift überhaupt nicht hast. Und wir wissen alle, Unstability nicht gut für Kraft. Vor allen Dingen, wenn du es dann halt nicht bei der Kraftabfrage hast. Und habe immer gedacht, ja, ist halt wie so Buseball-Squats theoretisch unterm Strich.
Ja.
Und was ich aber gemerkt habe, als ich die wieder reingenommen habe, ist, was du schon sagst, du trainierst nochmal unabhängig vom Leg Drive, wie du deinen Oberkörper positionieren musst. Und das gibt dir dann echt nochmal einen Boost. Und die schult, finde ich, extrem gut, dass du nicht die Schultern zu doll zum Drücken nimmst oder diesen Dings plus machst. Ich hatte nämlich ewig Schulterschmerzen, bis ich gemerkt habe, dass ich wirklich immer leicht die Schulter nach oben, also einmal nach oben zum Kopf und dann auch ein bisschen gegen die Bar drücke. Also mehr als die andere. Ein bisschen Beweglichkeit ist ja gut in der Schulter. Aber ich da wirklich so das Pad verlasse und dann am Ende wirklich so schief auf der Bank mit der einen Schulter liege. Und Larsen Bench fand ich dann früher dann auch richtig schlimm, weil das dann noch mehr Schmerzen gemacht hat, weil ich das aber nicht wusste. Und als ich mich darauf konzentriert habe, die wirklich nicht bei schweren Gewichten anzufangen, mit einer nach oben, auch so Richtung Kopf zu drücken, war das mit der Larsen Bench eine super Übung, wie man die halt ein Gefühl dafür kriegt einfach. Und wie man sich das dann halt, ich will jetzt nicht mal sagen festklammern, weil man sollte sie jetzt nicht übel zusammenziehen und da so lassen, meiner Meinung nach. Ein bisschen Beweglichkeit ist ja gut.
Ja, voll.
Aber da hat mir das mega geholfen. Also diese Brusthochkomponente und die Schulter halt richtig positionieren.
Ja. Ja.
Wie würdest du die programmen?
Ich bin eher in dem Bereich vielleicht 4 bis 7 Wiederholungen. Also mindestens 3, würde ich eher sagen. Ich würde eher die höheren Rep-Ranges im Verhältnis zu einer Comp-Bench zum Beispiel nehmen, einfach weil du die nicht so krass beladen kannst, weil dir halt die Leg-Drive-Komponente fehlt und uns dir hilft, einfach repetitiv dran zu arbeiten, ganz aktiv das Brustbein nach oben zu schieben und du dich nicht so sehr auf die Last konzentrieren solltest, finde ich dabei. Das ist halt eine sehr technische Übung so. Und du dadurch auch ein bisschen mehr Hypertrophie-Reiz setzen kannst mit niedriger absoluter Intensität und eher höher relativer.
Du hast ja auch noch ein bisschen mehr Range of Motion dadurch, dass du nicht ganz so hohe Brücke schaffst. Ja. Also ich denke auch so an so typischen Hypertrophie-Tagen, anstatt einer Com-Bench lieber so Larsen-Bench, damit man noch ein bisschen eine Technik reizt. Für Anfänger finde ich es nicht so geeignet, glaube ich, weil die halt überhaupt keinen Leg Drive haben und den erstmal üben sollten.
Ja, das sehe ich halt genauso. Ne? Aber bei erfahreneren AthletInnen würde ich dann sagen, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay, im Gegensatz dazu, Feed-Up-Bench. Was sagst du?
Ich wollte noch sagen, und ich habe auch viele, die haben einfach eine zu gute Brücke. Die kommen schon manchmal nicht auf Tiefe.
Okay, dann das ist dann natürlich. Frage
ich mich oft so, dann mache ich lieber Comp-Bench.
Ja, klar.
Ja, Feed-Up-Bench, der Unterschied ist einfach, dass man die Beine dann wirklich auf die Bank stellt. Manchmal, auch wenn du so kurze Bank hast, kannst du auch einen Block davor stellen, die dieselbe Höhe hat. Und was dazu führt, dass du noch weniger Brücke wirklich hast. Ne? Die geht dann einfach dadurch noch mehr vor.
Ja.
Ist manchmal auch, je nachdem, wie man das jetzt ansetzt, auch sogar der Sinn, dass man wirklich dadurch fast flach drauf liegt.
Ja.
Da du eben nicht diese Rücken-Extension mehr kreieren kannst, wenn du die Beine wirklich dann ranziehst.
Ja. Aber wir brauchen mal noch eine Wertung.
Also, das ist echt schwer. Ich glaube, fast Trash.
Ich hätte auch gesagt Trash.
Früher ganz anderer Meinung, aber jetzt bin ich mal gespannt.
Aber Shoutout an Sven, der hat die von mir bestimmt ein Vierteljahr programmiert bekommen, weil der krasse Unterrückenprobleme hat. Und wenn der zu krassen Leg Drive hat, dadurch, dass er in der BWS nicht so mobil ist, kompensiert das alles seinen unteren Rücken. So, und dann hat er Schmerzen so und das beeinträchtigt ihn in seinem restlichen Training. Das heißt, um ein bisschen Pressing-Volume auf einer Bank hinzubekommen, mit einer Langhantel, das heißt geschlossene kinetische Kette, blablabla, würde ich auf jeden Fall, ist das eine Möglichkeit.
Aber machst du jetzt halt lieber Larsen Bench?
Grundsätzlich mache ich also wirklich für einen reinen, unverletzten Powerlifter würde ich Feed-Up Bench jetzt wahrscheinlich nicht reinnehmen.
Ja. Also ich bin auch also man macht die dann auch meistens auch noch Close Grip, eine schöne lange so Range of Motion. Aber ich denke auch, dann lieber Close Grip, normale Bench Press, wenn du mehr Range of Motion brauchst für so ein bisschen Hypertrophie-Reiz, aber halt gleichzeitig keine zu große Abwandlung.
Genau.
Und mein Problem ist einfach, das ist so eine, ich dachte früher, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau.
Ja.
Also du hast geiles Benchpress-Übertrag, gleichzeitig hast du eine richtig gute Hypertrophie-Übung, hast auch eine schwere Hypertrophie-Übung, ne? Kannst dich auch gut steigern, lalala. Und mittlerweile glaube ich aber, das ist so ein Worst-of-Ding eher.
Ja,
dass es nichts so richtig gut macht, dass du dann lieber, weiß ja nicht, 4-mal Compensch und dann lieber danach noch 2 Sätze Incline-Dumbbell ist dann doch die bessere Variante.
Denke ich auch. Bin ich bei dir. Dann lass uns aber gleich mal genau den Bogen schlagen. Wie sieht's denn aus mit einer Close Grip Bench? Wide Grip haben wir ja vorhin schon mal besprochen. Habe ich, glaube ich, noch nie. Naja, so bevor wir gestartet haben, haben wir, okay, nehmen wir jetzt einfach so Different Grip Bench als Kategorie damit rein.
Ja, also Wide Grip sagen wir einfach mal als Direct Trash, oder?
Ja, aber Wide Grip, also habe ich, glaube ich, noch nie. Ich denke, man sollte im Rahmen der Reglements der jeweiligen Verbände, in denen man startet, schon so relativ nah an die maximale Griffweite.
Du hast halt weniger ROM wofür. Also.
Deshalb, warum jetzt nochmal als so, bringt der jetzt nicht viel. Ja, also, ja. Close Grip Bench.
Ist auch so eine typische EMG-Sache, dass man früher gesagt hat, ja, du hast mehr EMG-Activation in der Chest. Mhm. Und also, ja, du hast immer ein Viertel der Range of Motion. So. Ja. Das weiß man heutzutage, dass da EMG-Daten überhaupt nicht das ganze Picture zeigen, und vor allen Dingen bei sowas, wenn du da halt weniger Range of Motion hast.
So, hit me with
Closer?
Ja.
Finde ich schwierig. Also ich glaube, wo es Sinn machen kann, wenn Leute wirklich so ein bisschen ganz oft trainieren, also mehr als viermal vielleicht, dass die mal eine Variation haben, wo die Schulter mal aus einem anderen Winkel belastet wird und die trotzdem mehr Pressing machen können mit ein bisschen mehr, vielleicht auch in Kombination mit so Larsen. Das sehe ich dann schon eher, dann dass man sagt, okay, wir machen heute mal sehr unspezifisch und wollen irgendwie mehr Hypertrophie reinsetzen. Ansonsten programmiere ich die nicht so gerne, weil ich finde, du solltest ein richtig konkretes Ziel haben mit einer Variation. Das hat mir auch so TSG gezeigt, die ja fast manchmal, also die machen ja eher in der Off-Season so ein bisschen Technikkram, versuchen technisch zu fixen, und dann, wenn es in die On-Season-Competition-Phase geht, machen die ja fast nur noch Competition-Lifts.
Ja.
Und ein ganz großer Grund, haben die auch gesagt, ich weiß ganz genau, dass es wahrscheinlich ein bisschen besser wäre, wenn man irgendwo eine Variation einbringt und das total Vorteile hat. Aber die machen es mit Absicht nicht, weil man dadurch nicht gut monitoren kann, was passiert. Und die so eher einen Überblick haben, Blöcke vergleichen können und nehmen diesen Trade-off hin. Und ich finde, bei Close ist es so eine Frage, also ja, so typische Pläne früher, ja, ich mache einfach random vier Variationen rein. Und ich finde es viel besser, dass man sagt, okay, wir machen zweimal sogar vielleicht dieselbe Variation und zweimal Compensch, dass man wirklich an dem konkreten Problem arbeitet.
Ja.
Bei einem Anfänger vielleicht mehr, weil der mehrere Probleme hat, aber nicht so random einfach verschiedene Variationen reinknallen.
Ja, Close Grip sehe ich, ist ein schwieriges Ding, weil es halt wirklich sehr ambivalent sein kann, ne? Nämlich zum einen halt relativ unspezifisch, also wo einfach ganz klassisch die Frage davor steht, warum mache ich das jetzt eigentlich? Auf der anderen Seite hast du total, also naja, was heißt total viele, aber du hast ein paar Anwendungsbereiche, in denen das sehr sinnvoll sein kann. Zum einen hast du Menschen, denen gerade als AnfängerInnen oder so halb fortgeschritten, so Lifetime Intermediates, bei denen einfach nicht ganz klar ist, welche Griffweite für die so das Sinnvollste sein kann.
Stimmt,
so. Und dann probier es aus und dann pack eine Close Grip mit rein. Wenn du sagst, du fühlst dich damit besser, dann kann man vielleicht dazu tendieren, auch die Compensch ein bisschen enger zu greifen. Das ist ein Ding. Das andere Ding ist, und das habe ich bei Isa einfach so als so eine Art Plan B eigentlich. Mhm. Wenn du Leute hast, die auf der Bank so Borderline-Tiefe drücken und Gefahr laufen, im Wettkampf rot, also geredlightet dafür zu werden, kannst du sagen, okay, drück's halt enger. Und wenn du den Skill hast und das gut gelernt hast, dann bist du vorbereitet darauf. Also
dass du auch weißt, wie du dann halt, was du abziehen musst, wenn du dann halt 2 Kilo weniger schaffst oder.
Genau, so dann hast du das einfach, also es ist einfach schon mal Black of White, die haben es alle schon mal trainiert und so. Also bei vielen, also jetzt haben wir wieder Sven, so, der halt das Problem einfach nicht hat, der wahrscheinlich immer tiefer kriegt.
Nächste Folge bist du im Podcast,
ja. Ja, Sven, du kommst jetzt hier rein hier. Die halt immer Tiefe hitten bei der Bank, für die brauchst du es jetzt halt auch nicht.
Ja, die
haben Weg ist eh lang genug, die brauchen den Hypertrophie-Reiz nicht, das spielt da keine große Rolle.
Ja, total.
Aber bei Borderlinern würde ich sagen, also nicht Borderline-PatientInnen, sondern Borderline-Tiefe drückenden Menschen.
Grüße gehen raus an meine Borderline. Oh Mann.
Da würde ich dann vielleicht sagen, okay, so kann man das machen. Würde ich Programs aktuell eher höher wiederholungsbereichiger, also eher so in die 6er
meistens. Aber, ja, okay. Also ich glaube, in Kombis mit so Larsen Press oder so würde ich es auch so machen, aber dann eher beim Griff ausprobieren würde ich eher dann einfach einen zweiten.
Aber ich hatte tatsächlich noch gar nicht so oft das Problem, dass man da irgendwie viel rumprobieren muss. Da würde ich es dann wahrscheinlich auch einfach mit höherer absoluter Intensität machen. Alright.
Ich habe dann eine kleine Anmerkung zu. Das fand ich mal ein sehr schlaues Titbit.
Ja.
Einfach schönes Wort, Titbit. Aber die haben, irgendeiner hat gemeint, ich weiß gar nicht, bei welchem Podcast das mal war, aber die meinen, dass diese super Weitgriff bringt vor allen Dingen Leuten was, die schon eine geringe Range of Motion haben, weil du dann prozentual, also klar drückt man wahrscheinlich, wenn man relativ weit greift, weniger effizient, aber der Trade-off ist es wert, weil man weniger Range of Motion hat. Und bei Leuten, die schon nicht so eine große Range of Motion haben, bringt das dann eher was, weil die dadurch vielleicht ihre Weite sogar halbieren dann prozentual gesehen. Mhm. Während du bei Leuten, die eh schon einen langen Weg haben, ob die dann weiter nach außen greifen oder das macht dann vom gesamten Weg kaum was aus, aber macht dann vom Drückfeeling doch wieder viel aus, dass es da manchmal eher Sinn macht, bei Leuten, die jetzt nicht so eine große Brücke haben und lange Arme haben, auch mal einen engeren Griff zu probieren.
Ja.
Fand ich ganz interessante Herangehensweise.
Okay.
Okay, was haben wir denn gesagt?
Okay.
Also machen wir doch Flash. Oder machen wir
Trash? Ich würde Flash machen, wenn du es Trashy machen möchtest, das ist doch fein. Wir müssen uns ja nicht einig sein.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ja, ich mache jetzt mal Trash. Muss ja auch mal anhängen.
Damit wir auch mal ein bisschen ambivalent sind hier.
Morgen in der Zeitung steht sie da.
Bei Tag 24 dann. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst.
Mhm.
Wie stehst du denn zu Floor Press?
Hätte ich sofort gesagt. Ich sag trotzdem erstmal Trash. Wie siehst du das?
Same, ja.
Also genau dasselbe wie Board Press, theoretisch.
Mhm.
Nur noch Warte, schlimmer.
Dann lass uns die nächste auch mit reinnehmen. Was ist mit Pin Press?
Ja, auch Trash. Das Einzige ist wirklich, wenn man drücken will und man hat vielleicht eine Brustverletzung und merkt ab einer bestimmten Tiefe, dann kann man halt sowas, dann hat alles natürlich wieder irgendeine Berechtigung. Also vielleicht auch sowas wie Slingshot, wenn man sagt, okay, ich habe da unten echt einen Stretch und will es halt leichter machen auf der Brust ein bisschen und weiter aber die Übung drin haben, so gut es halt geht. In dem Fall, ansonsten wieder dasselbe Thema. Warum sollte man den schwersten Teil rauscutten?
Ja.
Was du bei Pinpress, also siehst du da irgendwelche technischen Vorteile, dass man vielleicht irgendwie...
Ich wüsste nicht, also gerade bei, also Pinpress, wie würdest du die denn vom Setup her machen? Also würdest du sagen...
Kurz über der Brust, ne?
Also kurz über aber würdest du sagen, die Person startet vom Pin nach oben, also arbeitet erst in die Konzentrik? Oder würdest du sagen, okay, Unrack, runter, Pin berühren, hoch?
Aber macht das dann nicht nur eine halbe Rack, also den Unrack-Prozess plus eine halbe Rap-Unterschied?
Aber sag erstmal, was du dazu denkst. So.
Wenn du mich jetzt fragen würdest, hätte ich jetzt spontan gesagt, würde ich von oben starten, damit du halt einmal mehr das Setup übst. Aber jetzt keinen anderen Grund.
Ja, ich kenne das auch zum Beispiel so, dass man von unten startet, also dass du die auf den Pins ablegst, dich reinlegst und dann versuchst, dein Setup quasi in den Umkehrpunkt reinzuarbeiten. Kann bestimmt auf irgendeiner Ebene irgendwie Sinn machen.
Also er schüttelt gerade krass den Kopf und facepalmt sich,
ja? Ja, eigentlich schon so. Ich sehe halt auch nicht so den Übertrag, ähnlich wie bei Floorpress. Also ich würde es für einen Powerlifter, für eine Powerlifterin, würde ich es nicht unbedingt programmen. So, ich sehe da auch relativ wenig Sinnhaftigkeit für, aber ich verstehe auf einer gewissen Ebene diese Idee, okay, wir haben jetzt die Hantel da und wir versuchen uns jetzt in die Position der Hantel so reinzuarbeiten, um eine maximal effiziente Position zu haben.
Das klingt für mich ein absoluter Grütze.
Ja,
an sich. Aber ohne Scheiß, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es bringt überhaupt nichts, eine von diesen Variationen zu machen, wenn man an die falsche Sache dabei denkt oder nicht weiß, worum es geht.
Also
ob es mal jetzt Gewicht geht oder man sich auf den Soft-Touch konzentriert oder was weiß ich. Und es kann auch sehr gut sein, wir reden jetzt natürlich mitunter, das ist ja auch das Format hier, Flash oder Trash. Das heißt noch lange nicht, dass es Trash ist, weil es gibt, wie gesagt, Reha-Anwendungsbereiche. Oder vielleicht hat auch jemand einen ganz spezifischen Gedanken dahinter, den wir gar nicht auf dem Schirm haben, wo das dann überhaupt nicht stimmen würde. Also selbst wenn euer Coach das euch reinschreibt, dann solltet ihr nicht sagen, Falk sagt, das ist Trash. Der hat doch keine Ahnung.
Ja.
Aber was immer hilft, ist auch fragen, wenn der euch nicht sagt, wieso, warum habe ich die Variation drin?
Ja.
Und dann solltet ihr euch eine gute Antwort geben können.
So, und wenn ihr mit der Antwort nicht zufrieden seid, dann, also
Heik und Max Raab
haben genau, wir haben immer noch Coachingplätze frei, aber was ich eigentlich sagen wollte, dann hakt einfach immer weiter nach. Also sagt, ihr könnt einfach, das habe ich im Studium gelernt, einfach immer, verstehe ich nicht, sagt die ganze Zeit, verstehe ich nicht. Die Person muss euch ganz klar und deutlich sagen können, okay, ihr macht es deshalb und deshalb, und wenn das für euch nicht einleuchtend ist, dann, also habt ihr eigentlich einen Lack of Communication identifiziert. Mhm. Vielleicht sogar ein Lack of Knowledge, aber naja.
Wir reden ja auch extrem oft über so Priming-Sachen oder verschiedene Übungen, und da ist es einfach ultra wichtig, dass die Leute wissen, warum die das machen.
Ja, total.
Und das auch mit der richtigen Intention machen, nicht nur wegen Motivation, sondern auch, dass es auch den Sinn erfüllt. Was ich neulich aber gesehen habe, hier Spaß. Bei Helena, die macht ja auch Flop Presses. Ja. Und da ist es wohl, weil die schief bencht und dadurch halt ein Feedback hat, wo die Arme sind. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Also die machen das dann, glaube ich, auch eher ein bisschen leichter als Warm, also als davor oder so.
Priming so ein bisschen, ne?
Ja. Und ja, das finde ich dann wiederum, ja, das könnte zum Beispiel auch,
wenn
man einen Grund hat, ne?
Ja, du brauchst eh für alles einen guten Grund. So. Wie gesagt, wenn dein Coach dir sagen kann, naja, wir machen jetzt das und das, weil das und das. Und das ist für dich klar und einsehbar und du hast das Problem vielleicht auch selbst schon identifiziert, dann let's go, warum nicht? Okay, wir haben noch zwei. Ich gebe jetzt eine, bei der wir uns wahrscheinlich relativ einig sind, Post-Bench-Press. Warte, ich sag zuerst, ich finde es Flash. Das finde ich richtig geil. Mega Übung.
Also ja, ich sag auch erstmal, ja genau, also sie sollen einen Sinn erfüllen und das erfüllt. Also ich sag auch Flash.
Ja, also du solltest schon auf die wichtigen Parameter achten und nicht, okay, wir lassen die Hand jetzt einfach auf die Brust fallen und bleiben jetzt erstmal liegen und versuchen dann eine komplett neue Spannung aufzubauen, sondern ich coache ja ganz viel diesen krassen Soft-Touch und da ist es dann schon wichtig, auch so die Hantel sanft zur Brust zu führen, diesen Soft-Touch zu machen, diesen Soft-Touch zu halten. Und so hast du eigentlich immer ziemlich viel Spannung auf der Hantel, bereitest dich unter anderem auch noch mit drauf vor, dass du eine längere Pause im Wettkampf haben könntest. Ja, weißt also, womit du arbeitest. Ich sehe eigentlich nur Vorteile. Du hast halt auch diesen positiven Effekt aus der Tempobank zum Beispiel, dass du halt diese längere Belastungszeit hast, musst mehr Legdrive halten, musst dich mehr auf deine anderen technischen Aspekte und Cues konzentrieren. Finde ich eine gute Sache.
Wie lange machst du mal so die Pause?
Meistens Two Count irgendwie.
Machst du dann Count?
2-3 Count, ja. Ich mache, ja, also.
Bei mir gibt es so eine Regel, wenn Counter steht, dann sollen die das so machen, wie sie denken, mit Counten. Und wenn ich Sekunden reinschreibe, dann soll das Metronom-Pausen sein. Die können es auch ohne Metronom machen, aber dann gucke ich auf die Uhr und wenn ich das sehe, also bei manchen habe ich es aufgegeben, da weiß ich ganz genau, ich schreibe denen, wenn ich eine Sekunde oder zwei Sekunden rein. Ich mag dieses Spielchen nicht, aber ja, okay. Manchmal ist es dann so. Aber ja, also ich finde halt, dass die Leute sich dann auch gerne über die Blöcke progressiv bescheißen.
Weißt du, was ich meine? Das ist ein geiles Wort, ja.
Dass es immer kürzer wird und du hast kein Gefühl, vor allen Dingen auch beim Squatten. Wie willst du wissen, wie lange die Pause da unten ist, wenn du kein Metro, also ist manche, für manche fällt es auch extrem schwer, weil es super ablenkt. Gut, als Schlagzeuger bist du es gewöhnt, dass es
klingt. Ja, klar, aber also ich verstehe das und ich habe es auch lieber zu counten und ich bin eigentlich auch relativ, also wirklich selbst im Kopf zu zählen und ich bin eigentlich ziemlich präzise damit. Also ich habe ja dieses Ego-Ding schon ein bisschen abgelegt, zumindest in der Bank, da habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, mich selbst irgendjemandem beweisen zu müssen, sondern ich kann mich schon, also wenn ich eine Post-Bench mit 140 Kilo mache, was jetzt zum Glück auch nicht passiert, aber wenn ich das machen sollte, und das war auch mal eine Zeit lang so, ist mir das auch egal. Es ist völlig fein. Ich weiß, ich mache hier eine Variation, die hat einen Sinn. Und flexen kann ich, wenn ich es müsste, könnte ich es auch mit dem Complift. Also, da brauche ich jetzt nicht die Postbench für. Und außerdem, soll ich jetzt im Wettkampf länger liegen bleiben auf der Brust? Warum soll ich das machen? So, ich mache das so, weil das einen speziellen Effekt haben soll, der sich auf meinen Complift überträgt. Und
wie programmierst du die? Für welche?
Da versuche ich eigentlich auch nicht über Triples zu gehen eigentlich.
Ja, ist interessant, ja.
Also da mache ich meistens irgendwie so Top-Singles und anschließend ein paar Triples oder so. Oder höchstens Top-Doubles oder sowas.
Sonst wird es ganz schnell viel zu leicht, ne? Das Gewicht, was du nehmen musst. Und hast auch den Bank-Drück-Training-Effekt und ganz
genau. Ja, und also ja, klar, ne? Du musst ja auch irgendwie gegen ein gewisses Gewicht schieben können. Wenn du die Spannung halten willst und diesen Soft-Touch auf der Brust halten willst, deshalb. Ja, genau.
Aber es ist ja eigentlich ganz gut, dass man wahrscheinlich dann eher, wenn man Volumen haben will, vielleicht dann danach nochmal was High-Rap-mäßiges.
Kannst du ja immer noch machen. Ja.
Aber stimmt eigentlich, ne? Weil ich habe mir auch überlegt, das sage ich auch, das meinte ich auch mit dem, man muss den Grund wissen. Und ich hatte mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ey, wir brauchen keinen Post-Bench, aber ich achte darauf, dass selbst bei Competition 7er jede Pause eine Wettkampfpause ist wenigstens. Weil warum sollte ich Touch-and-Go machen?
Ja.
Der Bench ist der einzige Lift, der auf dem Wettkampf diese Pausenkomponente genauso drin ist.
Ja.
Und ich will ja auch mal mit einem ganz großen Mythos aufräumen, die Pausen sind da länger, der war unfair, ich muss dir 5 Sekunden Pause machen. Ich habe mich wirklich mal hingesetzt mit einer Stoppuhr. Hab mir Landesmeisterschaften, mir deutsche Meisterschaften, habe mir Weltmeisterschaften,
ich, EMs angeguckt. Ich glaube dir das sofort.
Und habe mir wirklich sofort daran gesetzt und dann habe ich mir, Lea Schreiner wurde betrogen wegen 3 Sekunden gefühlt Pause und irgendwelche, wo die Leute wirklich gesagt haben, so Wettkämpfe, der hat mich beschissen, der hat mich ewig auf der Bank warten lassen. Mhm. Ey Leute, die sind so konstant. Die sind so konstant, egal wo du hingehst, es ist eigentlich immer safe zwischen einer halben und einer Sekunde. Und ich habe noch keinen gesehen, was eine Sekunde ging. Die ging eigentlich immer so 0,7. Und klar, ich habe jetzt nicht so perfekt gemessen, aber es war quasi immer.
Ja gut, aber wenn du, keine Ahnung, 200, 300 Lüfts gemessen hast, hast du ja.
Ja gut, so also, weil er ja jetzt nicht gemacht, es war schon stichprobenmäßig. Und ja, es wird auch Leute geben, die da unnötig lange Pause machen. Mhm. Das wird es geben, aber ihr könnt euch darauf einstellen, immer zwischen einer halben Sekunde und immer zwischen einer Sekunde, weniger wahrscheinlich als eine Sekunde.
Ja.
Und ihr könnt euch eins klar machen, eure Pause ist zu lang, zu kurz.
Ja.
Das Problem ist einfach, weil du denkst dir bei der Ablage im Kopf Press und dann drückst du, aber in der Realität hörst du erst Press und dann realisierst du, dass du das drückst.
Ja.
Und das dauert einfach länger.
Ja, diese Latenz musst du halt mit einberechnen, ne? Und dafür ist ein Metronom geil.
Und ich habe aber gemerkt, das funktioniert nicht, also das schaffen das nicht. Ich merke es auch an mir. Ich bin trotzdem dafür, dass man, ich bin jetzt nicht mehr so penibel, aber ich versuche trotzdem wirklich auch meine Rap-Sets zu pausieren, weil sonst übst du das Drücken, aber du übst nicht Pause nicht mit, aber auf dem Wettkampf hast du die Pause.
Mhm.
Trotzdem bin ich deswegen auch mittlerweile der Meinung, das hilft, dass man spezifisch die Pause trainiert.
Ja.
Und dafür macht es eigentlich Sinn, wirklich eine 2-3 Sekunden Pause zu nehmen und dann nicht so viele Raps und sagt, hey, die 3 Sätze trainierst du diese Pause und machst dieses Lag, was du vielleicht bei Rap-Sets dann vergisst, diese Pause zu trainieren, trainieren wir halt da.
Genau, und dann hast du halt wenigstens einen Wert. So, letzte Variation, mein Guter. Da bin ich ganz gespannt. Ich glaube, da könnten unsere Ansichten ein bisschen auseinandergehen und das ist hoffentlich auch gut so. Unsere gute alte Spoto-Bench.
Spoto, komm, ich
dachte, Spoto haben wir noch. Spoto-Bench. Hau mal raus.
Ich nehme gerne Spoto für Leute, die komplett am Flash Anfang. Ach so. Ja, gut, wir müssen ja einmal sagen, ne? Dann sage ich erstmal generell Trash.
Mhm.
Und dann sage ich dir aber gleich, wann ich die trotzdem mache.
Okay.
Ist ja genau wie der Band hat eigentlich.
Ich sag generell Flash.
Oha!
Jetzt muss ich hier irgendeine Explosion oder so einen reinschnippeln.
FBI, open up! Ja, ja, und?
Hau raus, naja, du wolltest sagen.
Was also pass auf, bei Anfängern mache ich das super gerne, ja, damit die erstmal überhaupt das Gefühl lernen, die Hand nicht auf der abzulegen, nicht auf der Brust abzulegen. Mhm. Da benutze ich das quasi auch wie so eine Pause-Bench, also machst du das auch mit einer Pause?
Ja, würde ich kurz zum Setup würde ich sowieso so machen.
Ja, und ja, dann halt so auch so knapp wie möglich über dem
genau
Ablagepunkt. Also ja, ich glaube, Data-Driven Strengths hat diesen Spruch, dass man quasi noch diesen Lichtschein unter der Bart und zwischen dem T-Shirt sehen kann oder so ähnlich. Und dass die erstmal wirklich komplett lernen, diesen Soft-Touch sich von der anderen Seite ranzutasten.
Ja.
Aber danach finde ich es halt so, da mache ich lieber eine Post-Bench oder so.
Ja, würde ich auch im Zweifel immer vorziehen, auf jeden Fall.
Weil, ja, weil sonst hast du ja auch wieder weniger Range of Motion, lässt diesen schweren Bereich aus. Und dann lasse ich lieber da pausieren, wo sie dann auch pausieren werden. Weil jetzt mal übertrieben, im Lockout oder auf halber Strecke ist natürlich leichter zu pausieren als auf der Brust.
Ja.
Und desto höher du machst, desto leichter wird's und desto weniger trainierst du den Punkt, wo du eigentlich pausierst.
Ja, ja, ich habe das Gefühl, dass du über die Spoto halt wirklich krass diesen Soft-Touch lernen kannst und eigentlich alle schon fast egal, in welchem Trainingsstadium die waren, also wie lange die schon trainieren und keinen Soft-Touch hatten die einfach Probleme damit, diesen Soft-Touch über die Comp-Bench-Variation zu machen. Und wie du schon gesagt hast, sich von oben daran zu tasten, hilft dann meistens ein bisschen. Ja, plus du hast halt einfach nochmal das ist ein anderes Spannungsgefühl. So, nimmst halt einfach einen Druckpunkt von der Hantel weg. Ja. Und du hast ja keine Blockpress, du hast kein Floorpress, du hast kein Pinpress.
Ja, ich glaube auch.
Und hast halt keinen externen Faktor, der dich dahingehend beeinflusst, einzuschätzen, wo ist jetzt das Movement vorbei, sondern du musst es selbst einschätzen. Und wenn du lernst, halt, das ist super krasse Detailarbeit, aber wenn du lernst, so super mit einer krassen Akribie Richtung Brust zu arbeiten und dann wirklich, ich denke da an Sean Noriega, der ja seine Brust eigentlich auch nur auf einer Seite berührt, weil die ein Stück höher ist.
Ist das insane.
Das ist so crazy, ja. Und der kriegt halt dadurch einen Press. Und da würde ich sagen, um diese Art von Skill zu lernen, ist ein Spoto schon eine coole Sache.
Es macht ja auch gerade Sinn, habe ich mir gerade so überlegt, dass du ja, weil du gerade sagst, du antizipierst da, wo der richtige Ablagepunkt ist, mhm, und brauchst kein externes Feedback, mhm, dass du ja ganz oft das Problem hast, dass die Leute erstmal so auswackeln, wenn, mhm, die gegen die Brust kommen.
Genau.
Und so aber lernen, genau zum richtigen Zeitpunkt die Hantel zum Stoppen zu bringen.
Ja.
Und nicht erst durch die Brust gestoppt wird. Weil was, genau, ganz oft passiert, ist ja dieses Dumpen so ein bisschen, mhm, dass die Bar dann auch ein bisschen vor den Ellbogen fällt und dann, desto schweres Gewicht wird, schaffen die Leute es dann nicht, das wieder zurück zum Kopf zu bringen, weil sie einfach ein bisschen zu doll eingesunken, ja, sind.
Und bei das Foto fällt sie dir halt einfach raus so. Oder fällt sie dir halt wirklich nach vorne. So dann,
ja, stimmt, das habe ich
noch halt echt Probleme
so gesehen, dass du lernst, so auch die quasi effizienter zu bremsen oder, ja, gezielter zu bremsen.
Ja, genau. Das ist halt krasser Skill so. Und das, finde ich, ist, also, kann man eigentlich nie genug lernen. Und wenn du hast halt Menschen, die können das gut mit diesen Compensch-Variationen, Pause, Tempo, bla bla bla.
Ja.
Aber manche können es halt nicht so gut.
Ich habe das auch wieder ein bisschen, das merke ich dann wieder, wenn ich mich drauf konzentriere, so, ja, okay, du musst jetzt aktiv wirklich mit voller Kraft das Brustbein, mhm, hoch zur Bank drücken. Das drückt dich halt genau aus dieser relaxten Position raus, mhm, auch wenn du ein bisschen machst, aber wenn du das dann richtig doll machst, ist es dann einfach unangenehm. Aber wie David Wilson schon sagt, es muss unangenehm sein.
Ja.
Und da habe ich dann auch erstmal gemerkt, wie doll ich das mitunter vernachlässigt habe. Dieses wirklich sich mit voller Kraft die Brust hochdrücken. Und ich finde, da Andi hat da einen sehr guten Cue gesagt, dass man es vorstellt, als würden sich die Bar und die Brust küssen. Also aber wirklich Kuss im Sinne von vorsichtig.
Ja, und so ein Silvesterküsschen.
Genau.
Ja.
Das ist eigentlich eine gute
Idee. So wie wir gestern eigentlich, du und ich.
Das war ja kein zarter
Silvester. Ja, stimmt, es war schon sehr, sehr intensiv. Ja, sehr schön, dann haben wir ja eigentlich alle geschafft. Es ist wirklich cool. Hat mich.
Wir müssen noch die Compensch am Ende besprechen.
Compensch, gib mir
Compensch. Also ich hab wirklich Athleten, wo ich fast dann nur noch Compensch reinnehme. Hm. Aber, also ich hatte es ja zum Beispiel jetzt bei Kea wirklich vorsichtig, hm, mal einen Block, nur Compensch. Aber wir haben gemerkt, sie braucht eine Tempo-Bench, hm, sie braucht eine Pause-Bench und dann wurde auch direkt die Compensch besser.
Ja.
Was ja auch mitunter eben solchen Sachen widerspricht, so TSG-Mentalitäten, wenn man sagt, okay, man behält dann auch in der Comp-Season oder vom Wettkampf viermal Bankdrücken drin. Ich finde, es gibt meistens fast immer irgendeine Variation, die den Mainlift besser profitieren lässt, als, ja, das vierte Mal Compbench drücken.
Sehe ich auch so. Also ich finde, so zweimal die Woche kann man schon eine gute Compbench reinballern. So. Und ich würde vielleicht auch zwei verschiedene Approaches dann nehmen, was das Programming angeht. Zum Beispiel kann man das so machen, dass man das eine so etwas prozentbasierter macht,
mhm,
arbeite ich in letzter Zeit auch ganz gern mit, sodass du sagst, okay, wir machen vornherein irgendwie so ein M-Rap-Set at 7, 8 oder so,
mhm,
mit einem Gewicht, das die Person auf jeden Fall so auf 2, 3, 4, 5 Reps bewegen kann. Dadurch ermittelt, also so ein bisschen Western Reactive Training System mäßig, ermittelst halt ein Estimated 1RM, ziehst davon die Prozente ab, arbeitest dann mit Triples, mhm, oder ja, arbeitest dann Doubles,
Triples. Okay, aber dann machst du erst das Hypertrophie-Set vorher quasi.
Als M-Rap. Ja, je nachdem, wie du das ansetzt. Also du bestimmst, okay, das natürlich dann als Coach für deine Trainees und sagst, okay, ich weiß ja, ich kenne die Person ja und sag, okay, ich nehme jetzt ein Gewicht, was sie so in einer Range von 2 bis 5 bewegen kann und guck mal, wo sie rauskommt, ermitteln dadurch eine Tagesform und können dann prozentbasiert arbeiten.
Mhm.
Oder kannst es auch so machen, dass du einen Single drückst, gibst eine Komponente vor, also entweder Gewicht oder RPE.
Ja.
Ermittelst dadurch das Estimated und arbeitest dann mit den Prozenten und, ja, hast dann halt so ein etwas rappigeren.
Der Kerl hat einfach Train-Do durchgespielt. Dann ist ja alle Prozentfunktionen Wurzel aus der ersten Äquivalent der Vorwoche.
So, mit solchen Sachen kannst du das kannst du halt geil arbeiten, ne? Und das Schöne ist, dass Train-Do das für dich macht. So, Werbung, Ende.
Schickt mir verdammt nochmal Geld, ihr Penner.
Und ja, kannst du so zum Beispiel machen und dann könntest du halt auch, okay, ich mach Ramp-Up-Singles und danach noch Ramp-Up-Triples und dann vielleicht nochmal ein bisschen,
ja,
ein, zwei Fünfer hinterher oder so. Einfach um viel, viel Bankvolumen zu akkumulieren. Aber die anderen, also bei 4 Trainingseinheiten würde ich schon 2 irgendwie Secondary und Tertiary machen.
Ich glaube, so das Wichtige ist, was man da noch erwähnen muss, dass man auf jeden Fall, wenn man jetzt überlegt, okay, ich will die Variation mit drin haben, das ist bei mir ein Problem, das nehme ich jetzt auch mit rein in mein Programm, mhm, dass man, ich glaube, einmal Compensch würde ich immer drin lassen,
ja,
aber was ganz wichtig ist, dass der schwerste Tag, meiner Meinung nach, wo man das schwerste Gewicht bewegt, immer die Compensch sein sollte. Ja. was sich nicht unbedingt jetzt in den Rap-Ranges widerspiegeln muss. Also vielleicht hat man auch mal jetzt Fünfer in einem Block, der nicht so schwer ist, macht aber trotzdem in den genannten Gründen die Post-Bench 3 Sekunden, macht man 103er. Aber der Tag, an dem man das schwerste Gewicht bewegt, sollte mit der Comp-Bench sein, meiner Meinung nach. Es sei denn, es gibt irgendwelche mega speziellen Gründe. Und ich habe auch manchmal diesen Tempo-Single vielleicht.
Ja.
Auch wenn manchmal Leute so ein bisschen Angst haben, da kann ganz gut helfen. Aber so generell, sagen wir mal.
Ja. D'accord.
Ey, richtig schön hier.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe, wir probieren mal was jetzt für den Podcast, und zwar eine Cliffhanger-Frage, die wir nächste Woche beantworten. Also versuchen zu beantworten und jetzt uns eine Woche Zeit nehmen, um darauf.
Nee, es ist wie eine Hausaufgabe jetzt.
Das ist ja wie eine Hausaufgabe, ja. Die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen können sich darauf auch mal einstellen, vielleicht vorbereiten. Mhm. Und zwar, ich hatte folgendes Szenario erlebt in den letzten 2 Wochen. Bei uns im Gym war am 16. Dezember war ein Weihnachts-Max-Out im Kreuzheben.
Ja.
Mit einer Deadlift-Bar, also egal. Und
Daddy-Lift-Bar.
Daddy-Lift. Und ein Kollege von mir hat da mitgemacht und hat eigentlich das letzte Vierteljahr, halbe Jahr kein Sumo trainiert, hat sich spontan an den Tag entschieden, Sumo zu heben und hat seinen, ich glaube, Sumo-PR sogar gematcht.
Sein Sumo-PR, aber er hat ja einen Conventional-PR.
Da einen Conventional-PR, der ist, glaube ich, 5 oder 7,5 Kilo höher.
Okay.
Jetzt auch nicht viel krass, also, ne? Mhm. So. Und hatte, wie gesagt, das Vierteljahr davor kein Sumo trainiert und Kreuzheben eigentlich auch nur in höheren Rap-Ranges.
Okay.
Und hat quasi, ja, hat ein PR-Match gehoben.
Mhm.
Wie kann das gehen? Was sind die Gründe dafür, dass das funktioniert hat?
Und ich darf jetzt also keine Fragen stellen. Also, dann, das sind ja die Gründe dann, theoretisch, die Antworten auf meine Fragen.
Ja, genau, aber okay. Das machen wir, das werden wir dann besprechen. Okay. Du kennst ihn natürlich nicht, so deshalb kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Ich kenne ihn gut und kann dir das dann so ein bisschen, kann dann versuchen, dich da durchzuführen.
Dann kann ich raten und dann, cool.
Genau, so, und dann versuchen wir das zu beantworten. Ich habe ja keine konkrete Antwort darauf, ich habe ja auch nur Möglichkeiten und kann auch nur.
Also, ihr könnt auch was gewinnen, wenn ihr das richtig. Ich sehe hier gerade in Falks Zimmer, was können wir verlosen? Da ist ein fetter Haifischzahn an der Wand. Dann sehe ich hier noch ein iPad, das benutzt ihr eigentlich auch nicht. Das können wir eigentlich auch versteigern.
Das kann auch weg. Was haben wir noch? Hier ist noch so ein Todesstern, so eine Todessternlampe, die können wir auch noch.
Alter, die will ich gewinnen.
Genau.
Nee, ihr kriegt nichts, aber ihr könnt trotzdem einsetzen.
Können sich alle mal.
Verdammt spitzigen Händedruck kann man
Knutschi-GIF kann man euch schicken.
Das ist schon viel wert, ja.
Okay, damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge. Vielen Dank, dass du hier warst, hier bist, dass wir das hier live aufnehmen konnten. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch da was mitnehmen konntet und sagt, oh wow, das habe ich so noch nie gesehen und das werde ich jetzt in meinem Training etablieren, dann verlinkt uns mal auf Instagram und sagt uns Bescheid und dann kennt ihr bestimmt auch 1, 2 Freunde, denen das super helfen würde. Und ja, ey, super, dass ihr zugehört habt. Es werden natürlich noch Deadlift und Squat und wir haben noch ein paar andere Pläne, wo wir das weiterspielen werden.
Genau.
Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt den Folgenknopf. Gebt uns gerne 5 Sterne.
Bis nächste Woche im Bird Gang Powerlifting Podcast.